podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Weihnachten ist vorbei und wir haben eine neue Folge vom Footballstand-Podcast direkt unterm Tannenbaum liegen gehabt. Heute mit der Story eines deutschen Talents, das es aus Bayern in die vielleicht stärkste Konferenz im College-Football geschafft hat. Aber vorher ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben einen neuen Kooperationspartner. Ich habe lange gesucht nach einer vernünftigen Tracking-App, wie ich meine Kalorien ein bisschen überwachen kann halt letzten Endes und mehr auf mein Essen achten kann. Habe vieles, vieles ausprobiert. Jetzt habe ich LifeSum gefunden und mit dem kann ich auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise mein Essen tracken. Wie genau und was die Vorteile sind, das könnt ihr euch in den nächsten Tagen ein bisschen mit anschauen. Ich nehme euch da ein bisschen mit auf diese Reise. Und was ich aber jetzt schon mal sagen kann, ist, ich habe ein tolles Angebot für euch. 55% Rabatt gibt es auf die Jahreslizenz für LifeSum. Gibt es also für weniger als die Hälfte des Normalpreises. Schaut da unbedingt rein. Den Link gibt es in den Shownotes und mehr dazu in den nächsten Tagen dann. Aber jetzt hört erstmal, wie man vom Fußballtorwart zum Unstoppable Defensive Tackle mit 27 College Offers von Top-Programmen wird. Über Camps mit PPI-Recruits, Bowl-Games gegen Michigan und der Transfer zu Texas, inklusive deutscher Matchups gegen Marlon Klein und Manuel Beigel. Aber jetzt direkt reinhören in die neue Folge. Viel Spaß.
Footballschlacht. American Football made in Germany.
Ja, liebe Football-Freundinnen und Football-Freunde, es ist wieder soweit, eine neue Footballstand-Podcast-Folge. Und um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wann genau wir diese Folge jetzt releasen werden. Wahrscheinlich ist es so, dass wir gerade zwischen den Feiertagen hängen, sozusagen zwischen Weihnachten und Silvester. Und dafür habe ich euch wie soll ich es nennen? Ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Und wenn es doch vorher ist, dann ist es halt schon, dann legt ihn noch unter den Tannenbaum. Ich habe euch ein Großkaliber sozusagen mitgebracht. Ich darf ganz herzlich begrüßen Hiro Kanu.
Servus Leute, schön hier zu sein.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier bist, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wie geht's dir? Wie läuft's? Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass das Wetter bei dir scheint noch ganz hervorragend und schön warm zu sein, ja?
Ja, also mir geht's gut. Wir sind gerade in der Vorbereitung für den Citrus Bowl gegen Michigan. Auch ein anderer Deutscher ist dort auf dem Team, Marlon Klein und Manuel Beigel.
Ja.
Und ja, also ich meine, bei mir sind es gerade hervorragende 23 Grad im Dezember. Also kann man sich da beschweren? Ich glaube nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wie ist denn das? Also bei uns ist jetzt gerade vor Weihnachtszeit. Ist das komisch, wenn du so zur Weihnachtszeit, ich sag mal, dann gerade ein bisschen auch wärmere Temperaturen vielleicht hast?
Auf jeden Fall. Also ich meine, als ich noch in Deutschland war zum Beispiel vor 5 Jahren, gab es nicht immer Schnee an Weihnachten.
Ja.
Aber auf jeden Fall war es kälter und es gab die Weihnachtsmärkte, wo wir hingegangen sind. Wir hatten gebrannte Mandeln und alles Mögliche, vom Glühwein bis Kinderpunsch und alles Mögliche, was wir hier leider nicht haben.
Ja gut, bei 23 Grad weiß ich nicht, mit Punsch oder Glühwein stelle ich mir jetzt auch ein bisschen schwierig vor. Aber ja, sei dir gegönnt, das gute Wetter. Aber wir sind ja nicht hier, um über das Wetter zu reden. Lass uns im Wesentlichen über dich reden. Und ich glaube, du bringst eine ganze Menge Story schon mit rund um den American Football und um dich. Hol uns mal einmal ganz kurz ab. Du hast gerade schon gesagt, du bist in Bayern quasi groß geworden. Du kennst Weihnachtsfeste sozusagen unterm Tannenbaum hier in Deutschland. Erzähl nochmal, wer bist du, wo kommst du her?
Also ja, mein Name ist Hiro Kanu. Ich bin jetzt 21 Jahre alt. In München geboren, aufgewachsen und dann später auch in meinen, ich glaube, frühen Kindheit bin ich nach Geltendorf gezogen. Das ist ein bisschen westlich von München, vielleicht 30 Minuten, 40 Kilometer oder sowas. S4, Endhaltestation für die Leute, die es wissen. Ja, also ich meine, wie gesagt, Deutschland aufgewachsen. Ich habe in Deutschland Football gespielt, bei den Königsbrunn Ants und dann in Fürstenfeldbruck bei den Razorbacks. Also wirklich, Football für mich hat begonnen, als ich dann bei den Fürstenfeldbruck Razorbacks gespielt habe. Ich habe nicht ein einziges Spiel verloren mit den Jungs. Hatte ein richtig overpowered Team, also wirklich Leute, das sah, es war verrückt, also schnell, stark. Wir hatten viele Leute, die im Football spielen wollten. Bayerische Meisterschaft. Wir haben in der, wie sagt man, in der Bayerischen Auswahl auch gespielt, ein paar Jungs und ich. Ich war ein Team-Captain in der Bayerischen Auswahl in meinem ersten Jahr. Ich hatte noch Glück, weil ich gerade 15 geworden bin, als ich für die Bayerische Auswahl spielen wollte. Und 15 ist eben das Alterslimit. Ja. Also Geburtstag im September und Oktober war dann eben die Bayerische Auswahl, das Spiel. Das war zum Glück, hat es noch funktioniert. Ja, also das ist wirklich meine Geschichte von Deutschland. Das war jetzt nicht so lange, alles wirklich hat wirklich angefangen, als ich dann in die USA gegangen bin mit dem ganzen Recruitment. Natürlich, ich habe in Deutschland trainiert, ich habe viel trainiert, ich habe einen anderen Coach, also einen Amerikaner, sein Name ist Brandon Collier, kommt aus den USA, originally aus Ohio. Hat, ich glaube, in der damals in der europäischen Football-Liga gespielt, als noch da war das erste Mal. Hat sich dann eben nach Wiesbaden hingesettelt und ja, seitdem hat er einfach nur nach Talenten gesucht und hat sie rüber in die USA geschickt. Und wir sind in Kontakt gekommen durch einen jungen Mann namens Philip Okonkwo. Okay. Spielt bei den Munich Ravens jetzt als Tight End. Und wir kennen uns beide, weil wir aus demselben Dorf sind. Wir sind im selben Dorf aufgewachsen, dann Geltendorf. Ja, das war ganz witzig, weil ich damals auch ein Fußballspieler war. Für 8 Jahre lang habe ich Fußball gespielt in TSV Geltendorf. Und ja, irgendwann bin ich dann zu groß geworden, ein bisschen zu dick geworden für Fußball, wo es dann keinen Spaß mehr gemacht hat mit den ganzen Fouls. Und man kann argumentieren, ob das ein Foul war oder nicht. Aber im Endeffekt, wenn die Pfeife gewhistelt wurde, dann ist auch wieder, kann man nichts mehr machen. Das war ultimativ dann auch der Grund, warum ich zum Football gegangen bin.
Ja, danke erstmal für die kurze Einführung. Mir gibt das natürlich direkt so ein bisschen Gelegenheit, bei dem einen oder anderen nochmal nachzufragen. Du hast gerade schon gesagt, so wahnsinnig lang war die Zeit in Deutschland dann mit dem Football nicht, aber offensichtlich ja schon auch schon durchaus auch sehr prägend. Und gerade wenn du wenn du auch sagst, bei den Thirsty Razorbacks schon eines der erfolgreichsten Teams im American Football in Deutschland, also schon gar nicht so verkehrt. Brand Collier, so viel Props sollen an der Stelle natürlich sein. Das heißt, PPI Recruits, genau. Ist dann auf dich aufmerksam geworden, quasi noch in den Kinderschuhen von PPI, wenn ich das gerade so richtig zeitlich einordne, sag ich mal, da hat er ja selber auch noch gar nicht so ganz wahnsinnig viel Erfahrung sozusagen mit diesem ganzen Recruiting-Weg. Heute gibt ja viele Hero Canoes sozusagen nach dir, die Brandon und seine Leute, sag ich mal, irgendwie entdeckt haben auf irgendwelchen American Football Plätzen sozusagen. Also Props natürlich raus und du hast eben gesagt, du hast Fußball auch gespielt. Was hast du gespielt?
Ich war Torhüter und ich habe Nummer 6 gespielt, also Defensive Back, also okay.
Libero vielleicht, oder was? Ja.
Ja, genau.
Ja, okay. Du hast gerade schon gesagt, also irgendwann, wenn es körperlich sozusagen dann irgendwie in eine andere Richtung läuft, dann ist auf dem Fußballplatz wahrscheinlich schwierig. Aber die meisten Fußballmannschaften nehmen einen zumindest im Tor ja immer noch, auch wenn man vielleicht ein bisschen größer und vielleicht auch ein paar Kilo mehr als der durchschnittliche Mitspieler sozusagen dafür hat. Wie ist dazu gekommen, dass du zum Football geswitcht bist? Also außer, oder ist es dann tatsächlich so dieser Kontakt dann auch gewesen mit Philip Okonkwo oder ich schnuppere mal rein?
Ja, also Philipp und ich, wir kennen uns schon seit der Grundschule. Wir sind zur selben Grundschule gegangen. Und ich meine, Geltendorf ist ein ganz kleines Dorf. Jeder kennt jeden. Und ich habe direkt neben dem Sportplatz gewohnt, gell? Also ich bin einfach mal an einem Tag bin ich rausgegangen. Ich habe heute Fußball spielen, einen Ball hin und her gekriegt. Und Philipp war auf dem Fußballplatz mit einem anderen Kumpel, hat den Football rumgeworfen. And weißt du, so wie ich bin sozialer junger Mann. Wir haben uns unterhalten, ich habe ein bisschen Football geworfen und er hat gesagt, ich habe ein Talent dafür. Und natürlich körperlich, man sucht immer nach großen, athletischen, jungen Männern. Und ich war zu dem Punkt auch immer noch sehr stark. Also ich war auch im Fitnessstudio und alles, was sich halt irgendwie dann herbeigegeben hat. Und er hat gesagt, hey, vielleicht solltest du das mal ausprobieren. Komm zu Football. Und weißt, dann habe ich dann irgendwie angefangen. Und ich hatte einen Kollegen bei mir an der Schule, also als ich dann noch in einer Mittelschule war, ja, hatte ich einen Kollegen, der hatte auch Football gespielt, der mich dann zum Training mitgenommen hat und alles drum und dran. Da war ich dann, ich glaube, 13 oder so, 12 oder 13 zum ersten Mal. Königsbrunnen, war verletzt. Also ich hatte Ostkreuzschlatter, das war mit den Wachstumsfugen. Hat dann nicht so funktioniert. Da habe ich ein Dreivierteljahr lang keinen Sport gemacht, im Allgemeinen.
Ja, okay.
Und irgendwie, ich war trotzdem sehr talentiert und habe dann den Wechsel nach Fürstenfeldbruck gemacht, was an sich auch näher ist als Königsbrunnen. Mit dem Zug ganz einfach oder mit der S-Bahn geht es ganz einfach. Und Philipp und ich waren immer im Kontakt geblieben. Und Philipp hat noch gespielt und er wollte dann auch in die USA, was er dann auch gemacht hat. Ich glaube, er war in Oklahoma, wenn ich mich nicht ganz vertäusche. Aber ja, dann, wie gesagt, habe ich mit den First Razorbacks gespielt, für ein Jahr lang, natürlich in der Halle, draußen Flag Football und dann natürlich Tackle Football. Und ja, danach bin ich eben mit der bayerischen Auswahl, haben wir gespielt. Haben wir leider im Finale verloren gegen Nordrhein-Westfalen. Da war ich dann auch Team-Captain. Und dann hatten wir die deutsche Auswahl, nachdem wir eben die bayerische Meisterschaft gewonnen haben, wo ich mir leider das Sinus-Mosen-Band gerissen habe.
Oh, das kenne ich.
Aber ich habe mir das Sinus-Mosen-Band gerissen, habe trotzdem das Spiel noch zu Ende gespielt und dann im Finale weitergespielt gegen die Allgäu Comets. Oder haben wir eben am folgenden Wochenende hatten wir die deutsche Auswahl. Man hat gesehen, dass ich ein bisschen gelimmt habe. Aber habe trotzdem weitergemacht und die Coaches habe ich trotzdem beeindruckt. Leider, was dann passiert ist, war nämlich Covid. Also Corona ist dann passiert und alles war Shutdown. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt hatten Brandon und ich schon Kontakt. Also Brandon Collier, PPI Recruit, hatten schon Kontakt und wir haben zusammen trainiert. Für Monate und ich bin nach Wiesbaden hochgefahren, er ist nach München runtergekommen, haben uns dort getroffen und zusammen trainiert, wirklich jedes Wochenende basically. Und mit Videos und ganz viele online, wie sagt man, Advertisement, habe ich dann auch mein erstes Angebot bekommen von Penn State. Da war ich noch in Deutschland. Ich glaube, das war, wann war das? Ich glaube, das war der 19. März 2020, würde ich mal sagen. Hatte mein erstes Angebot von Penn State, wo wir dann eben in die Konversation gestolpert sind, ob ich jetzt eben, was ich jetzt als nächstes mache. Deutschland ist complete shutdown,
ja.
Football-mäßig kann man nicht viel machen. Und dann war eben die Diskussion mit der NFL Academy, die gerade neu eröffnet hatte in London. IMG Academy war eine Idee. Und ich weiß nicht, ob Maurice Himes ein Name ist für sie, ja, oder für dich.
Ja.
Und Maurice war schon an dieser Highschool. Maurice ist dann nach Washington gegangen und ist jetzt bei Idaho, aber er war noch in der Highschool und wir haben gesagt, okay, nach langer Diskussion mit meiner Mutter, das war eine lange Diskussion, weil meine Mutter wollte, dass ich nach London gehe, weil es näher ist an Deutschland.
Ja, klar.
Habe ich eben die Entscheidung gemacht, dass ich in die USA gehe, nach Santa Margarita Catholic, was in Kalifornien ist, Orange County, Kalifornien.
Da muss ich ein bisschen einhaken natürlich. Wie ist das? Also du hast ja gesagt, der Kontakt mit Brandon hat sich dann eben aufgetan und ihr wart im Austausch, ihr habt trainiert und so weiter und so fort. Wie schnell wird einem dir selber, wie schnell wird dir selber klar, dass sich da vielleicht ein ganz wegweisender oder lebensverändernder Weg sozusagen auftun könnte? Oder ist das erstmal einfach so ein bisschen, mal gucken, was bei rauskommt?
Auch, okay, das war ganz komisch, weil ich wollte eigentlich immer ein professioneller Fußballspieler sein, was dann ja irgendwie nicht funktioniert hat. Ich bin zu groß, zu dick, alles Mögliche. Und ich war immer noch gut im Fußball. Ich war auch zu dem Zeitpunkt, als ich dann mit Fußball angefangen habe, sehr talentiert. Und ich war, würde auch gerne sagen, ich war, ohne überheblich zu klingen, einer der Besten in Deutschland zu dem Zeitpunkt schon.
Okay.
Natürlich sind es nochmal andere Wellen, wenn du dann in den USA bist, wo Football der Hauptsport ist, während Fußball in Deutschland der Hauptsport ist eben. Und ich hatte schon immer so die Idee gehabt, ich will Profisportler sein. Aber dass es Football wird, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Und jetzt besonders jetzt, in dem Moment, wo ich bin, kurz vor dem NFL-Draft oder vor meinem wirklichen letzten Jahr, ich war jetzt mein Senior-Year, aber ich habe noch ein anderes Jahr auf Eligibility, ob ich jetzt halt wirklich in die große Liga gehe, in die NFL, das war dann eben so, so schnell habe ich davon nicht, weißt du, habe ich das nicht erwartet.
Du hast gerade gesagt, lange Diskussionen dann auch mit deiner Mutter. Ich kann mir das ziemlich gut vorstellen. Ich bin selber auch Familienvater und habe ja jetzt viele Jungs auch schon hier im Podcast gehabt, auch ein paar Eltern übrigens, die, von ihrem Schicksal und von ihrem Leid ein bisschen erzählen können. Denn für Eltern ist ja noch mal ein bisschen anders das Ganze. Und ich kann schon gut nachvollziehen, wenn deine Mutter dann irgendwie gesagt hat, hey, London ist irgendwie die bessere Variante, weil es halt gefühlt irgendwie zumindest irgendwie näher ist. Wie ist es gelaufen? Wie hast du dann am Ende die Entscheidung getroffen, den USA-Weg dann letzten Endes auch zu gehen?
Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir mal auf YouTube Under the Radar, das ist eine YouTube-Kanal, das Highschool-Teams eben covered, und in der Liga, die ich drin gespielt habe, habe ich gegen San John Bosco, gegen Mater Dei, Orange Lutherans, Chaser und solche Teams eben gespielt, die immer von Under the Radar gecovert wurden. Was, okay, das ist die Trinity League, das ist die härteste Liga in Amerika für Highschool Football. Und meine Schule hat eben in dieser Liga gespielt. Deswegen habe ich mich dann für Santa Margarita entschieden. Ich weiß, Maurice war schon dort, also hatte ich einen Anhalt von dem anderen, der deutsch ist, jemand, der ehrlich zu mir ist, und natürlich die Connection mit Brandon, der mich dann eben dorthin hingeleitet hat. Das war dann eben so die Situation. Und ich wollte schon immer in die USA. Das war mein erstes Mal in der USA. Das kann ich mir doch nicht, kann ich doch nicht verpassen.
Gab's andere, Schuloptionen zu dem Zeitpunkt noch? Also außer NFL Academy, aber auch in Amerika?
Ja, IMG Academy, und dann war Schule in, ich glaube, war das Massachusetts. I think Loomis Chaffee is what it's called. Und das war eine Schule, und dann nach meinem Junior Year hatte ich auch die Option, irgendwie in eine andere Schule zu gehen, lokal in Kalifornien oder eben wieder IMG Academy. IMG Academy ist so, auch wie Raven Gap, so eine Boarding School, wo man auch leben kann, ohne Eltern. Aber ich hatte Gasteltern, das war dann das ganz Coole.
Du musst uns erzählen, gab es für dich sowas wie so ein Welcome to the USA Moment, als du dann drüben warst?
Verschieden, also natürlich Football gibt's alles. Also footballmäßig zum Beispiel 5-mal die Woche Training und mit Konditionstraining. Das war furchtbar. Also ich dachte mir, ja, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? In Deutschland hat man 2-mal die Woche Training.
Ja.
Und dann dort hatte ich noch Weightlifting und alles. Das war auf jeden Fall, wow, das ist ein bisschen anders jetzt, aber im Thema von wirklich Amerika, ich bin angekommen und ich bin in LA, LAX, und ich schaue nach draußen. Ich denke mir, wow. Wow, das ist eine riesige Stadt, natürlich riesiger Flughafen, riesige Gebäude, alles Mögliche, und jeder kennt LA von Filmen oder Serien, alles Mögliche, online gelesen. Und es war einfach verrückt, dass ich jetzt einfach mal da war. Und das Essen war ganz anders, Cousine war ganz anders. Die hatten Popcorn, das war mit Schokolade übergossen. Wie man Amerika sich vorstellt, ein bisschen, weißt du, für die dickeren Leute eigentlich. Für mich persönlich gut gepasst. Ja. Aber das Popcorn, das sind die Zebra-Popcorn mit der Schokolade. Dadurch habe ich dann auch gut ordentlich Gewicht zugelegt.
Also eine Portion Popcorn deckt eigentlich den Kalorienbedarf eines durchschnittlichen Menschen. Ich darf darüber reden. Ich habe auch viel zu viel, ich trage viel zu viel Kilo mit mir rum, bin aber dafür nicht so durchtrainiert wie du. Das ist vielleicht das Problem daran. Aber ja, Popcorn kann ich mir gut vorstellen mit Schoko, warum nicht? Das ist der eigentliche American Way of Life, ja.
Genau.
Wie ist es auf dem Platz gewesen, so das erste Mal gegen Jungs zu spielen, die das vielleicht nicht nur ganz hobbymäßig betreiben, sondern auch vielleicht ambitioniert sind und durchstarten wollen?
Ja, also natürlich im Training zum Beispiel, der erste Unterschied, den man sieht, viele Leute sind eben so groß und stark wie ich, besonders in der Liga, wie ich gespielt habe, dass es eben die beste Liga ist in der USA. Und besonders in meinem ersten Spiel, ich habe ja noch nicht mal gestartet in meinem ersten Spiel in Highschool.
Ja.
Wir haben gegen Mayfair gespielt und ich habe irgendwo da draußen ist auch ein Huddle-Highlight-Tape von dem Spiel. Und ich habe 2 Quarters gespielt und das war ja das Verrückte. Also dazu muss ich sagen, es war Corona. Die Saison wurde verschoben, nach hinten verschoben für 4 Monate oder so. Also waren wir noch nicht mal sicher, ob wir spielen. Was wir am Ende dann schon gemacht haben. Und wir hatten eine illegale Football-Liga. Das war die Winner Circle League.
Okay.
Das war dann, wie man sich in Deutschland vorstellt, so Club-Liga, okay? Und es waren Teams von Las Vegas, von North California, von Arizona, die dann eben hergekommen sind. Und das waren Footballfeld, das die innerhalb von 1,5 Monaten oder so gebaut haben, irgendwo in der IAE, das ist da Inland Empire, das muss man sich vorstellen. Also, okay, hier ist Los Angeles, hier unten ist Orange County, hier unten ist San Diego und der Inland Empire ist hier hinten, also irgendwo im Inland, in der Wüste,
ja.
Neben einer Gun Range, also so wie man sich das vorstellt, mit Gewehren, alles drum und dran. Wirklich daneben haben die ein Footballfeld gebaut und hat jedes Highschool-Team dann eben ein Clubteam angemeldet und dann haben wir dort gespielt, weil die ganzen, wie sagt man, Behörden, die eben dann Schulen übersehen, konnten sich da nicht einmischen, weil es ein Club war. Haben wir dort gespielt und da habe ich schon verschiedene Talente gesehen, sage ich Leute, die sind größer als ich, breiter als ich, alles Mögliche. Und das war ja schon das Erste, okay, wow, interessant. Aber als dann die richtige Liga eben angefangen hat, 4 Monate später, was wahrscheinlich das Beste war für mich, hatte ich mehr Zeit, um mich vorzubereiten, ja. Mehr Zeit, um zu trainieren, ja. Technik zu lernen und so. Ich habe dann gegen Mayfair gespielt, das war mein erstes Highschool-Football-Spiel. 2 Quarters und ich habe mich sehr gut geschlagen. Wie gesagt, kannst du die die Halle jetzt auch anschauen.
Ja.
Und ich habe nach dem Tag, am nächsten Tag, habe ich meinen ersten Anruf bekommen und Washington hat mich angerufen. Also, University of Washington hat mir mein erstes Angebot gegeben. Ich weiß noch ganz sicher, ich war zu Hause, ich war mit meiner Gastfamilie dort und wir haben uns unterhalten, mich angerufen, hey, wir wollen dir dein zweites Offer geben. Und dann 10 Minuten später hat mich USC angerufen. So, okay, das ist ja verrückt. Am nächsten Tag, ich war in der Schule, hat mich Arizona angerufen und dann hat mich Kentucky angerufen und dann am Tag danach hat mich dann Oregon angerufen. Ich dachte mir, okay, das ist ja verrückt. In 8 Offers nach einem Spiel, 2 Quarters, ich habe noch nicht mal gestartet. Das war verrückt. Also ein verrücktes Gefühl. Und die Woche darauf haben wir dann, ich glaube, es war Mother Day gespielt. Mother Day war das Nummer 1 Team im Land und ich hatte 10 Tackles, ich hatte 1 Sack, ich hatte 3 QB Hurries und ich hatte 1 Pass Deflection. Daran kann ich mich immer noch erinnern. Und danach haben mich halt die großen Teams angerufen, wie Clemson hat mich angerufen, Texas A&M hat mich angerufen, Texas hat mich angerufen, alles mögliche. Ich weiß noch, am selben Tag, ich war auf dem Weg zur Schule, hat mich Texas A&M geoffert. Als ich dann in der ersten Stunde, bin ich dann, angerufen worden von Clemson. Die haben mich geoffert und vor den Football-Meetings für das Training an dem Tag haben mich dann LSU angerufen. Das war der verrückteste Tag. Ja, was ist denn hier los?
Ja.
Und es war eben die zweite Woche, habe ich 8 weitere Offers bekommen. Und danach haben wir San Juan Basketball gespielt. Und dann habe ich Alabama angerufen, Ohio State hat mich angerufen. Also Florida hat mich angerufen, es war ein verrückter, Notre Dame hat mich angerufen. Das war unglaublich, unglaubliches Gefühl.
Nehmen uns mal mit in dieses unglaubliche Gefühl. Also am Anfang ist ja wahrscheinlich gar nicht nachvollziehbar, wieso rufen die mich halt an? Also ich habe gerade irgendwie ein Spiel gemacht und du hast gerade selber 2 oder 3 Mal auch gesagt, du hast nicht mal als Starter gespielt. Also so das hört sich sehr bodenständig letzten Endes an von deiner Seite aus. Wie fühlt sich das denn an, wenn da plötzlich ja nicht irgendein College anruft? Die ersten, hast du gesagt, war Washington dann. Erzähl mal, nimm uns ein bisschen mit. Was denkt man? Ist das wie surreal ist das?
Also es ist verrückt, weil man darf ja eigentlich erst offiziell mit Coaches reden in seinem Junior Year. Aber das ist dann im 3. Jahr von der High School.
Ja.
Für Leute, die es nicht wissen. Und ich hatte nämlich das Penn State Offer, das Angebot, aber die haben sich nicht so oft gemeldet bei mir. Und ich dachte mir so, hä? Was ist denn jetzt los? Ist das ein Fake-Offer? Was ist los? Und da hatte ich ein bisschen, wie sagt man, Zweifel an mir selber zu dem Zeitpunkt, bevor wir eben richtig Football gespielt haben, mit der verschobenen Saison. Ich dachte mir, okay, war es jetzt doch ein Fehler, ich vermisse meine Familie. Zu dem Zeitpunkt habe ich meine Familie für 9 Monate nicht gesehen. Und es war auch sehr schwierig, einfach zu telefonieren, weil es 9 Stunden Zeitunterschied ist.
Ja, klar.
Man hat um 6 Uhr morgens Training, also halt Lifting, da hat man Unterricht, danach hat man Training und dann ist schon 3 Uhr morgens in Deutschland.
Ja.
Also es war sehr schwer, einfach mit der Familie zu reden und alles. Und dann auf einmal kriegst du diese ganzen Anrufe und du denkst dir, okay, es hat sich doch gelohnt. Es hat doch einen Sinn gemacht. Also zu dem Zeitpunkt war ich mir schon sicher, okay, all die Arbeit und Zweifel und alles drum dran, alle Schweiß, Tränen und alles, hat sich gelohnt. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon sicher. Also war das ein riesen, wie sagt man, Relief von deinem Herz,
ja,
von den Schultern und alles. Und dann war eben dann dieser ganze Danke von, was sind die weiteren 4 Jahre jetzt halt, okay, weiteren 4 bis 5 Jahre für mich, College, zu welchem College gehe ich jetzt halt? Es war eine richtig schwierige Entscheidung einfach, weil es keine falschen Entscheidungen gibt.
Ja, genau.
Weißt, deswegen, es war einfach verrückt, einfach diesen Relief zu haben. Man fühlt sich wertgeschätzt, alles hat einen Sinn ergeben. Und ich meine, meine Familie hat sich nicht wirklich, wusste nicht genau, um was es geht, also was es wirklich bedeutet für mich selber. Und natürlich, ich habe in den USA gelebt. Ich weiß, wie Football hier drüben gespielt wird und gewertet wird, anders wie in Deutschland. Ja, es war auf jeden Fall verrückt. Es war verrückt einfach zu wissen, dass man gut genug ist. Und zu dem Zeitpunkt kannst du auch gerne meine alten Trainer fragen, Butch und Luki und Andy Berger, die waren alle bei Fürstenfeldbruck. Und denen habe ich gesagt, dass ich eben bei Alabama spielen wollte.
Ja.
Und ich habe dann mein Angebot bekommen, alles und dann habe ein Camp mitgemacht. Zu den Camps kommen wir gleich noch. Ich habe ein Angebot bekommen und ich habe meine ganzen, wie sagt man, Touren eben gemacht. Ich habe mich dann nicht für Alabama entschieden, ich habe mich für Ohio State entschieden, auch aus der Highschool, weil ich einfach gedacht habe, das wäre der bessere Fit für mich, einfach mit den ganzen Beziehungen, die ich aufgebaut habe.
Ja, ja.
Ich habe alle Schulen mehrmals besucht, die ich in meiner engeren Auswahl hatte, wie zum Beispiel Ohio State habe ich, glaube ich, 5-mal besucht, Notre Dame 4-mal, Georgia habe ich ein paar Mal besucht, zu dem Zeitpunkt USC habe ich ein paar Mal besucht, genau. Also diese ganzen Beziehungen, die ich aufgebaut habe mit Coach Larry Johnson, auch ein Positionscoach bei Ohio State und dann Coach Ryan Day, zu dem Zeitpunkt auch Jim Knowles, der ist jetzt bei Penn State. Ihr wisst nicht, wie lange, weil ich irgendwelche Interviews gesehen habe mit ihm und Tennessee. Was witzig wäre, weil wir gegen Tennessee nächstes Jahr spielen, ja, hier in Texas.
Schließt sich der Kreis.
Genau, aber das war auf jeden Fall verrückt einfach. Es war verrückt.
Kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Überlege gerade noch Highschool. Was wollte ich fragen? Du hast gerade gesagt, auch so mit Trennung und so weiter, Eltern, Freunde, Familie etc. Wie schwer ist das, diese ich sag jetzt mal Erfolge, nicht direkt irgendwie mit Family und Friends so teilen zu können, also nur über WhatsApp, FaceTime oder sonst irgendwas?
Es war schon sehr schwer. Also ich meine, ich würde sagen, ich bin sehr, sehr close mit meiner Familie. Zu dem Zeitpunkt sind wir wirklich close geworden. Also ich bin gerade frisch 16 geworden, an dem Punkt, wo ich in die USA geflogen bin. Zu dem Zeitpunkt, man kennt es ja, der nervige ältere Bruder, nervige ältere Schwester. Ich will nicht auf meine Mama hören. Ich will nicht auf meinen Vater hören.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt sind wir eben wirklich close geworden, als ich dann in die USA gegangen bin. Also war das schon sehr schwierig und ich hatte sehr viel Heimweh. Ich habe sie sehr vermisst, was ich natürlich immer noch mache, aber es ist viel leichter jetzt einfach zu handeln damit. Ich komme im Januar wieder zurück nach Deutschland zum Beispiel.
Ich wollte gerade fragen, habt ihr irgendeine Regelmäßigkeit gefunden, dass du deine Family in Deutschland besuchst oder haben die dich besucht in der Zeit?
Nicht während Corona, aber als ich dann in meinem ersten Jahr fertig war,
ja,
konnte ich nach Deutschland zurückgehen für einen Monat lang ungefähr. Jetzt während meinem College-Jahren kann ich normalerweise im Mai kann ich zurückkommen für ungefähr einen Monat und dann unser letztes Spiel ist am 31. Dezember.
Ja.
Schule beginne ich bis zum 12. Januar, dann komme ich in dem Zeitpunkt eben wieder zurück nach Deutschland.
Ja.
Ja, es war schwierig, die Momente nicht zu teilen, weil zu einem Punkt wusste meine Familie nicht wirklich, um was es wirklich geht. Aber zum anderen waren sie auch nicht da, um das wirklich zu erleben mit mir. Das war das Schwierige. Und jetzt wissen sie es natürlich besser. Meine Schwester und mein Bruder, die waren beim National Championship Game dabei in Atlanta letztes Jahr, letzte Saison. Meine Mama war mein Freshman Year dabei gegen Arkansas State und gegen Notre Dame. Ich habe nicht gespielt gegen Notre Dame, aber gegen Arkansas habe ich gespielt. Was witzig war, weil Mama mich daneben gesehen hat und meine Mutter schaut jedes Spiel an, online irgendwie, auch wenn es meine Gastfamilie ist, irgendwie, die einen Laptop aufmachen und es zoomen zu meiner Mutter.
Ja, geil.
Ja, Bildschirm teilen und dann geht es schon.
Ja, sehr geil.
Meine Mutter ist da schon sehr, sehr investiert. Meine Mutter weiß wahrscheinlich mehr über Football als ich zu dem Punkt. Besonders in der NFL, was alles los ist. Alles Mögliche. Meine Mutter ist schon sehr, sehr investiert jetzt.
Und das ist ja hier in Deutschland dann zu nicht immer ganz angenehmen Zeiten, wenn ihr dann eure Spiele habt. Das kann ja auch mal dann wirklich tief zu deutscher Nachtzeit halt letzten Endes sein. Ja, aber schön. Ich glaube, das gibt einem ja auch nochmal ein bisschen was mit, wenn man weiß, dass zu Hause sozusagen irgendwie daran teilhaben kann, zumindest so ein bisschen. Und dann sind so Momente natürlich, wenn man irgendwie vor Ort ist und kann seinen Jungen dann sozusagen auch mal spielen sehen, ist natürlich einfach nochmal wahrscheinlich unbezahlbar und irgendwie sehr, 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 sehr großartig. Wir haben in unserem Podcast Hero so ein kleines Format, das sagt dir zumindest bei dir auf dem Platz eine ganze Menge. Wir nennen das ganze Ding auch Two-Minute-Drill. Das Gute ist, wir sind danach nicht ganz so außer Atem wie du wahrscheinlich. Wie ist das? Wie ist so ein Two-Minute-Drill für dich auf dem Platz?
Also eine Sache ist natürlich, Two-Minute-Drill ist ganz cool, weil wenn du ganz viele verschiedene taktische Clues bekommst. Two-Minute-Drill heißt nämlich, dass die Offensive eben unten ist und sie müssen scoren. Was bedeutet, dass sie den Ball werfen? Also erstens, weißt du, es wird ein Pass. Dann kannst du dich schon darauf einstellen. Und jeder will natürlich den Pass verteidigen. Es ist gut, wenn du ein Three-and-Out hast oder Four-and-Out, weißt du? Aber wenn die dann First-Down bekommen, dann wird es schwierig, weil 3 Minuten fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Also als Fußballspieler ungefähr, sage ich jetzt mal, 4 Spielzüge ohne wirklich einen Wind zu verlieren, auf jeden Fall. Und alles danach, besonders im Two-Minute-Drill, da bist du tot. Das ist unglaublich, also unglaubliches Gefühl.
Und,
aber lieber Two-Minute als Fastball, was dann halt Tempo-Offensive sind.
Ja, okay, warum? Also
weil Tempo-Offensive heißt, dass die den Ball auch laufen. Also 2 Minute ist meistens, wird der Ball gepasst, dann musst du nicht, wie sag ich mal, schätzen, anticipaten oder reagieren, weil du schon weißt, was kommst mit den taktischen Crews. Aber als zum Beispiel gegen Tennessee gespielt haben, letzte Saison mit Ohio State, es gibt 3 verschiedene Tempos, also normal, traditionell, hurry up, also halt versucht, Ball so schnell wie möglich zu snappen natürlich. Und Tennessee, man nennt es Gas, okay? G-A-S. Und das bedeutet, sie haben zum Beispiel 4 Receiver auf dem Spielfeld, 1 Running Back und 2 von diesen Receivern, die laufen eine Route, während die anderen beiden chillen. Und dann wechseln sie sich immer ab, aber die snappen den Ball, bevor die Clock irgendwie losgeht. Also bevor die Game Clock losgeht, snappen den Ball schon, sobald er gespottet ist und der Schiri eben die Pfeife eben pfeift, direkt Boom. Oder halt Handoff, alles mögliche. Es ist verrückt. Also es war verrücktes Tempo, wo wir uns dann vorbereitet haben. Wir hatten 2 Offensive aufgestellt, als ich bei Ohio State war. Einmal an der, ich glaube, 25 und die andere war dann auf der anderen 40. Und wir haben dann einen Spielzug gemacht. Wir sind zurück zur anderen Offense gelaufen. Und sobald wir da waren, haben sie auch Ball gesnappt. So haben wir uns eben bereit gemacht für Tennessee.
Wie gut kann man sich wirklich darauf vorbereiten? Also wie gut kann das, wir haben oft im Podcast auch schon drüber gesprochen, also letzten Endes gibt's ja immer Spieler und Mannschaftsteile, die quasi ja genau diese Aufgabe haben, nämlich die gegnerische Offense oder gegnerische Defense sozusagen nachzuahmen und zu stellen, dass man solche Situationen eben trainieren kann. Wie gut funktioniert das aus deiner Sicht für dich als Spieler? Also wie gut kann man das Ganze partizipieren?
also auf jeden Fall wird man immer noch müde sein. Man will so oder so müde sein. Aber das Wichtige daran ist eben halt schnell diese Spielzüge zu prozessieren.
Ja.
To process the plays.
Ja.
Wir haben die Spielzüge auf der Defense, die du halt erstmal, die müssen also das Signal muss reinkommen. Dann musst du das anschauen, du musst es verstehen, wissen, was du selber machst. Und für jedes Team, zum Beispiel, die studiert man ja, verschiedene Formationen sagen dir dann eben halt, ob es ein Run oder Pass ist oder was für ein Konzept, Route-Konzept es ist, was für ein Run eben auf dich zukommt. Zum Beispiel, es gibt ganz viele verschiedene Indicators. Natürlich auch die Stands von der O-Line, die sagen dir dann, okay, es ist ein Pass, es ist ein Run. Der Running Back Alignment, wie weit ist er halt, ist er hinter dem Tackle oder ist er hinter dem Guard? Sagt dir dann eben genau, was auf dich loskommt. Und wenn du dann eben solche Offensive trainierst, also halt gegen die, dann prozessierst du das alles viel schneller.
Ja.
Das hilft dir halt dabei, da eben keine ja. MAs zu haben, keine Missed Assignments oder Critical Errors zu haben.
Auf jeden Fall. Verstehe. Aber ich habe schon, ich habe gesagt, bei uns im Podcast wird es nicht ganz so schlimm. Ich stelle dir trotzdem, wir machen die Gas-Variante sozusagen. Ich stelle dir ein paar schnelle Fragen und okay. Würde dich einfach bitten, kurz und knapp drauf zu antworten. Ich schmeiß mir hier so einen Timer an, 2 Minuten. Bei uns ist nicht so, dass der Referee irgendwann die Whistle hat und ganz auf die Sekunde genau achtet. Ich gucke schon, dass wir irgendwie in diesen 2 Minuten waren. Ich weiß immer nie genau, welche Fragen Sandra am Ende des Tages zusammengestellt hat. Ähnelt sich natürlich immer, wenn du hast ja gesagt, du hast ja durchaus auch schon Podcast-Folgen von uns gehört. Da wiederholen sich natürlich auch die Fragen halt letzten Endes. Gucken wir mal, was wir hier für dich auf dem Tableau haben. Bist du bereit? Sollen wir loslegen?
Lass loslegen.
Dann machen wir das einfach mal. Wir fangen einfach an. Lieblings-Cheat-Day-Snack.
Schokolade.
Rivalry Game oder Bowl Game?
Rivalry Game.
Darüber müssen wir später reden, glaube ich. härtester Gegner bislang?
Georgia.
Okay. Trash Talk, ja oder nein?
Ja.
Ganz spannend für dich. Super Bowl oder College Football Championship?
College Football Championship.
Geil. Hast du eine Lieblingsmusik vorm Spiel?
Techno.
Techno. Also so Scooter oder irgendwas anderes?
Hardstyle.
Ja, okay. Hast du einen Lieblingssport außer American Football?
Fußball.
Lieblingsmannschaft?
Bayern München.
Bayern München, ja, das war ja klar. Gibt's ein Lieblingsstadion, in dem du bislang gespielt hast?
Texas.
Kommt die Antwort, weil du da jetzt spielst oder weil es einfach so ist?
Atmosphäre.
Was war dein bester Moment auf dem Spielfeld bisher?
Winning National Championship.
Okay. Offensive Touchdown oder Pick Six?
Pick Six.
Bist du Morgenmensch oder Nachteule?
Morgenmensch.
Crazy. Filmroom oder Weightroom?
Filmroom.
Sommer, bald ist Olympia. Sommer oder Winterspiele?
Sommer.
Und Football? Bei heißer Sonne oder lieber ein bisschen kälter?
Bisschen kälter.
Okay. Dann noch letzte Frage, glaube ich. Was darf in deiner Footballtasche nie fehlen?
Kopfhörer.
Dann haben wir noch einen. Welche Position wirst du nie spielen wollen?
Defensive Back.
Defensive Back, da können wir drüber reden. Warum nicht Defensive Back, Hero?
Härteste Position, ein Fehler und du bist schon direkt auf dem großen Screen.
Ja. Bei dir, auf deiner Position, ist es anders?
Ja, also man hat viel mehr Margin of Error, einfach weil es verschiedene, musst du dir so verstehen, es gibt verschiedene Levels. Zum Beispiel gibt es erste Level, das ist Defensive Line. Dann hast du das zweite Level, das ist dann Linebackers und dann hast du die DBs auf dem dritten Level. Also, wenn der Ball zum Beispiel durch die Linie durchkommt, haben wir immer noch die Linebackers und die Safeties, die den Ball tackeln können.
Ja.
Oder halt bei den Linebackers in diesem Fall fehlen, dann gibt es auch die Safeties. Bei einem DB, ich stell dir mal vor, ich habe mit Leuten gespielt, wie Jackson Smith in Jigba, ich habe mit Jeremiah Smith zusammen gespielt, ich habe mit Marvin Harrison gespielt. Ein Fadeball, also einmal ein Go-Ball und er fängt, ist vorbei. Ganze Social Media wird sauer auf dich sein, alles Mögliche. Ja. Also, und du musst mal vorstellen, musst du erstmal solche Leute halt covern. Ja, wie Marvin Harrison, der ist 6'3", das ist ungefähr 1,92 und ist so schnell wie ein 100-Meter-Sprinter. Und dasselbe eben mit Jeremiah Smith, der auch 6'3 ist und ungefähr 100 Kilo wiegt und du bist ja in DB, die du normalerweise weniger wiegen. Du musst ja reagieren zu denen. Es ist ja nicht so, als könntest du wirklich viel machen damit. Du musst halt reagieren.
Ja.
Das ist halt die Herzposition in meiner Meinung auf dem Fußballfeld.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir durchaus die ein oder andere Nennung Richtung Defensive Back haben. Ich glaube, Safety hatten wir auch schon mal hier und da als gehasste Position sozusagen. Und demzufolge natürlich irgendwie auch umso wichtiger. Ne? Also wenn die Jungs verkacken, dann klingelt's halt direkt. Wenn an dir mal jemand vorbeiläuft, um es mit meinen Worten zu sagen, dann hast du halt noch ein paar hinter dir, die dir den Arsch sozusagen retten können, auf gut Deutsch gesagt. Aber genau. Umso mehr, und jetzt, jetzt muss ich so ein bisschen mit deinem Namen auch spielen, umso mehr hast du vielleicht vorne sogar mehr Chancen, diese Hero-Moments abzufangen. Oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall, also natürlich, entschuldigen, als Defensive Lineman hat man halt den schnellsten Weg zum Beispiel zum Quarterback. Oder eben kann man eben große Spielzüge im Lauf und im Pass machen, während zum Beispiel der DB ist halt eher weiter hinten, eher für den Pass zuständig. Linebacker ist natürlich beides vorne und hinten, aber wie gesagt eben der zweite Layer. Ja. Und ein Ding für uns ist halt, als erstes musst du durch Defensive Line laufen. Also kannst du schon mal da ein großes Spiel machen im Run-Game. Aber im Pass-Game, Coverage and Rush working together. Und natürlich, je besser wie die im Backend eben covern, desto mehr Zeit haben wir eben zum Quarterback zu kommen. Und da kann man eben auch diese großen Momente haben. Und ich muss sagen, Defensive Line ist schon eine Position auf der Defense auf jeden Fall, die viel, Ruhm bekommt oder halt Praise im Allgemeinen. Während man eben als DB sicherstellen will, dass so wenig wie möglich über jemanden geredet wird.
Ja.
Ich hoffe, das macht Sinn.
Ja, verstehe.
Deswegen große Unterschiede, ja.
Absolut gut nachvollziehbar. Und du hast ja gerade auch die Receiver, die du gerade schon aufgezählt hast, gehören quasi zu den besten mittlerweile schon in der National Football League. Also insofern, das ist schon ein ganz, ganz hartes Kaliber, gegen den die Jungs da irgendwie verteidigen müssen. Und wo sie ja letzten Endes erstmal auch gar nicht wissen, was kommt auf die zu, ne? Also wohin laufen die, was ist deren Plan und so weiter und so fort. Und insofern, absolut Respekt davor. Umso geiler ist allerdings, und da muss ich auch, man hat natürlich auch immer so ein bisschen persönlichen Gusto. Ich sehe natürlich schon gern so einen Defensive Tackle auf den Quarterback fliegen. Ne? Also der Quarterback tut mir ein bisschen leid, aber wenn es für mein favorisiertes Team ist, ist das natürlich schon so ein mega geiler Moment. Du hast eben auch gesagt, Pick 6, wichtiger für die Mannschaft als der Offensive Touchdown? Also wenn man so ein Ding wirklich gedreht hat, sozusagen?
Also ich finde, Pick 6 sind viel größer, also im Sinne von einem Momentum-Swing. Also du ziehst eine ganze Possession.
Ja.
Das ist was man nicht erwartet. Und so oft, wenn wir erwarten von denen, dass sie scoren.
Ja.
Und die Defense dann scored, come on, na. Und wir haben so ein Ding, ich weiß nicht, also ob ihr das kennt, aber wir haben halt eben einen Longhorn im Stadion drin, in Texas.
Ja.
Und es ist da ein Gitter in der südlichen Endzone. Und nach jedem Pick, nach jedem Turnover, laufen wir mit dem Ball zu Bevo, so heißt eben der Longhorn.
Ja.
Und ich weiß noch, das war, welches Spiel war das? War das, ich glaube nicht, dass das A&M war, ich glaube, es war gegen Arkansas. Hatten wir ein Pick 6. Das war gegen Arkansas, hatten wir einen Pick 6. Unser Linebacker Nummer 18, Leonga Lefau, hatte den Pick 6. Er hatte den Ball aussehen auf Bevo geworfen. Und es ist halt so ein Longhorn im Stadion, ein kleines Gitter. Ja, jetzt vorbei. Da stimmt er jetzt gleich raus und es ist alles vorbei. Es war ganz witzig. Das ganze Momentum hat sich verändert. Und es ist einfach ganz witzig. Wir haben ein Schwert, wo wir dann eben unsere Bälle drauf tun. Also für jedes Turnover, das sie haben, holen wir einen anderen Ball oben drüber.
Okay. Ja.
Ja.
Ich finde diese Tradition irgendwie auch einfach einfach mega cool. Also das ist ja auch, das ist ja so ein bisschen, du sagst das gerade so nebenbei, wir haben da so ein Longhorn im Stadion, ja. Also ich kann mir das jetzt in deutschen Verhältnissen nicht so richtig gut vorstellen, ne? Dass man, weiß ich nicht, beim FC Bayern stehen dann irgendwie drei Kühe da irgendwo in der Ecke. kann ich mir nur schwierig vorstellen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es geil. Das ist schon was, glaube ich, irgendwie ganz, ganz Besonderes. Jetzt gucke ich gerade nochmal auf die, oder wolltest du was sagen?
Nein, ich wollte nur sagen, das ist schon ziemlich witzig.
Absolut, kann mir echt gut vorstellen. Trash Talk, ja oder nein, hast du gesagt. Also du hast ja gesagt.
Mhm.
Bist du Trash Talker?
Ja, immer mal wieder. Das Witzige daran ist eben, dass ich immer noch einen deutschen Akzent habe, gell? Deswegen, wenn ich dann allein und dann das Gespräch bin, schaue ich mich erstmal an. Was sagst du gerade zu mir da? Wo kommst du denn her? Also ich habe auch Konversationen auf dem Spielfeld und ich hatte das Vergnügen, dass halt normalerweise auf jedem Team, fast jedes Team, gegen das wir gespielt haben, es mindestens eine Person gab, die ich persönlich kannte. Ohio State natürlich.
Ja.
Vielleicht nicht so viel bei den anderen Spielen wie UTEP. Gab es eine Person, gegen die ich in Highschool gespielt habe. Dasselbe auch mit, wie sagt man, San Jose State. Da habe ich auch gegen jemanden gespielt, gegen den Left Tackle habe ich dort gespielt. Gegen UTEP habe ich gegen den Quarterback gespielt. Und dann eben während der ganzen Saison Mississippi State gibt's Seydou, das ist ein einer von der UK,
ja.
Auch mit PPI Recruits, den ich kannte, und er spielt Tight End mit A&M zum Beispiel Theo, Melan Åström, er ist Schwede, der auch mit PPI war und wir kennen uns alle, wir waren auf diesen ganzen Camp-Tours alles drum und dran zusammen. Es gab immer jemanden, mit dem ich Trash Talk reden konnte. Vanderbilt. Gibt's Lino, es gibt Issa und es gibt Terry, wo ich dann, das sind auch alles deutsche Jungs, wo ich dann auch Trash Talken kann. Bin ich zur Seitenlinie gelaufen, als ich nach Tego Pavia gelaufen bin und hab da auch was, sie weiß, in die Menge gesagt. Und es ist halt alles freundlich. Ich bin jetzt nicht so einer, der wirklich versucht, irgendwelche dirty Sachen zu machen oder sowas. Aber es ist alles irgendwie witzig. Ich bin immer am Lachen, ich habe immer Spaß am Fußballspielen.
Ja.
Es ist das Geile daran.
Ja, ich stelle mir das sehr, sehr witzig vor, gerade auch mit den deutschen Jungs, du hast gerade Vanderbilt zum Beispiel aufgezählt. Wir hatten letzte Woche hier das Thema auch im Podcast. Da hatten wir einen ganz besonderen Trash-Talk. Da ist der junge Kollege auf Deutsch angesprochen worden auf dem Platz, was ich sag mal, zu einer gewissen Verwirrung geführt hat. Du bist ja jetzt nicht gewohnt, irgendwie auf Deutsch angequatscht zu werden auf dem American Football Feld in den USA. Insofern, das fand ich irgendwie ganz lustig. War halt ein Deutscher, der auch im anderen Team gespielt hat. Bevor wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Camps und College und so weiter gehen, du hast gerade ein paar schon erwähnt. Ist es was Besonderes, gegen deutsche Jungs zu spielen auch?
Auf jeden Fall. Also ich meine, viele Jungs, die eben in den USA spielen, kommen eben durch Brandon, durch PPI Recruits, auch wenn es Deutsch oder halt andere Europäer sind.
Ja.
Das ist alles halt eine Bruderschaft, die man da halt bündet durch diese ganzen Experiences, wie wir gleich noch drüber reden werden, mit den ganzen Camps und alles. Was halt schon wirklich, wirklich cool war, das muss ich sagen. Einfach Leute zu kennen, zum Beispiel Noel, der spielt bei Florida, mit dem habe ich mich unterhalten danach, nach dem Spiel und alles. Und Onis, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, das ist auch ein Brite, mit dem ich mich unterhalten habe danach. Das ist schon was Besonderes, einfach Fotos zusammen zu machen nach dem Spiel. Und man kennt sie noch aus Deutschland vielleicht, den einen oder anderen. Und das ist das Witzige und ich weiß nicht. Einer meiner besten Kumpels, auch Terry dabei, der spielt ja bei Vanderbilt, aber ein anderer, Felix Döge, der jetzt bei App State gespielt, das ist auch im Transferportal, hat auch bei Fürstenfeldbruck gespielt.
Ja.
Mich einer meiner besten Kumpels, wir haben uns im Sommer gesehen. Das war schon wirklich cool, einfach die Jungs zu sehen, weißt
du? Absolut, kann ich mir gut vorstellen. Und mit dem Weiß, was du gerade noch hintergebracht hast und vorhin ein paar Mal habe ich schon Gell rausgehört, das ist der Nachweis für den deutschen Akzent sozusagen oder den bayerischen Akzent, der dafür auch durchkommt. Ja, Felix Döge, Gruß geht raus im Transferport, hast du gerade schon gesagt, sein kongenialer Partner Moritz Schmoranzer, mit dem die gerade erst quasi in App State zusammengefunden haben, auch im Transferportal. Ich bin ein bisschen traurig, weil die bayerische Connection jetzt aufgelöst wurde. Aber wer weiß, wo einen die Wege hinführen. Das ist das ist ja nie ganz klar, und oft geht ja nun mal auch eine neue Tür auf, wo irgendwo eine Türe sich schließt, aus welchen Gründen auch immer. Also insofern,
ja.
Daumen sind gedrückt für die Jungs, dass sie am Ende dass am Ende was Gutes dabei rauskommt. Du hast eben auch schon gesagt, Bonnabild hast du angesprochen, Diego Pavia, hast du ihn gesackt oder so eigentlich?
Nee, ich hatte nicht gesagt, das ist ein flinker junger Mann, lass mich dir das mal sagen.
Ist ja kein schlechter, ne?
Ich hatte ein paar Hurries gegen ihn, aber ansonsten, ich glaube, es waren eher die Edges, die ihn gesagt haben, wie Colin Simmons und Ethan Burke und Brad Spence. Aber es ist schon witzig, gegen ihn zu spielen, weil er hat natürlich eine riesige Persönlichkeit.
Ja.
Was dann sehr witzig war, weil ganz viel Trash-Talk während dem Spiel, vor dem Spiel passiert ist, in diesen ganzen Presskonferenzen. Und denkst du dann so, okay, du bist schon ein bisschen überheblich, was für unseren Vorteil eben auch geholfen hat. Weil Football ist natürlich ein Spiel von, also natürlich ja, taktischen Sachen und alles Mögliche.
Ja.
Weil es ist nicht nur vom offensiven Koordinator oder am defensiven Koordinator, sondern auch die Persönlichkeit. Weil eine Sache, die wir eben herausgefunden haben mit dem ganzen Filmschauen, Filmstudy, dass er in der Red Zone den Ball viel lieber behält in solchen Read Options oder Triple Options, weil er eben den Ruhm auf sich selber haben will oder eben halt, sagen wir mal, das Licht im Dunkeln sein will. Und dadurch haben wir eben ein paar große Spielzüge gemacht, weil wir wussten, dass er den Ball behält. Deswegen kann man da schon ein paar Sachen ablesen an der Persönlichkeit.
Da wird Charakter und Stärke dann vielleicht auch ein Stückchen zur Schwäche halt letzten Endes, weil man vielleicht ein bisschen auslesbar ist. Aber lass uns in die Glaskugel für heute Abend oder heute Nacht deutscher Zeit einmal werfen. Die Heisman Trophy steht an. Erste Frage für dich. Verfolgt man, oder wie intensiv verfolgt man das als College-Spieler? Ich gefühlt in Richtung NFL und Draft und so weiter und so fort, ist das schon immer ein großes Fund, was mitgebracht wird. Und also, zweitens, dein Hot Take, wer wird's?
Also natürlich, man schaut sich das schon an, das ist riesig. Auch mit den ganzen anderen Awards wie Thorpe oder Blentnikoff. Ich kenne Mekhi Lemon, gegen den habe ich in Highschool gespielt. Das ist der mit dem Blentnikoff.
Ja.
Das ist der beste Wide Receiver. Auch wenn ich denke, dass Jeremiah ein bisschen geraubt wurde dabei. The Thorpe Award, das ist der beste DB zum Beispiel. Das ist halt so eine Sache. Ich kenne Caleb Downs auch persönlich alles. Ich bin sehr, sehr froh für die Leute. Natürlich heute Abend mit der Heisman Trophy, mit Diego Pavia, Mendoza, Julian oder eben Jeremiah Love. So, ich persönlich denke, es wird Mendoza. Aber ich finde, ich bin euch ehrlich, haltet die Augen auf für Julian Stay nächstes Jahr. Das ist, also der junge Mann, der hat ein Talent, das ist verrückt. Also natürlich sehr, sehr accurate. Beste Completion Rating in,
okay,
ich glaube, all of college football. Ever. Ich glaube, 80% waren das jetzt in der regulären Saison. Wirklich ein Riesentalent. Ich wusste schon seinen Freshman Year, dass er verrückt gut sein wird.
Wir werden ein Auge drauf werfen. Ich bin sehr gespannt. Mein persönlicher Favorite wäre tatsächlich besagter Diego Pavia, weil mir insgesamt auch die ganze Vanderbilt-Story in diesem Jahr gut gefällt. Und ich glaube aber, das eint euch ja leider vielleicht ein sehr positiver Saisonabschluss für einen persönlich, wenn es dann doch im College Football Playoff Rennen dann am Ende irgendwie nicht geklappt hat, da kann man ja durchaus auch irgendwie unterschiedlicher Meinung sein. Aber das ist wie das, da sind die Jungs halt nur raus. Pavia hat heute Abend die Möglichkeit, da sozusagen nochmal was zu holen. Wir achten drauf, auch auf deinen Hot Take sozusagen mit Julian Sain. Bin sehr gespannt. Ich freue mich mal drauf. Weil es natürlich einfach, ja, ist, also egal, wer am Ende gewinnt, ist immer irgendwie, wer am Ende gewinnt, muss nicht der beste College-Spieler gewesen sein zu dem Zeitpunkt, sondern hat vielleicht einfach irgendwie irgendwie am meisten halt überzeugen können, dann am Ende des Tages. Aber letzten Endes alle die, die spätestens auch jetzt da in den Top Ten halt eben irgendwie sind, das sind schon Jungs, die ja, die einfach outstanding sind und auf die man sicherlich irgendwie ganz, ganz objektiv betrachtet irgendwie achten kann. Wir wollen so ein bisschen in Richtung, du hast schon ein paar Mal auch angesprochen, Camps und so weiter, College Football Camp Tour mit PPI, mit den vielbesagten Namen, die du vorhin auch schon soweit zitiert hast. Erzähl mal, wie ist das auf diesem, also letzten Endes, wenn ich es ja richtig sehe, du hast schon, im Prinzip gehst du ja zu so einem Camp schon mit Offern quasi in der Tasche, könntest dich eigentlich ruhig zurücklehnen und mal gucken, was der Tag so bringt, oder ist es das, wo du selber trotzdem nochmal wirklich absolut performen willst und weiß nicht, der Beste auf deiner Position sein möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache mit diesen ganzen Camps ist, wenn du schon ein Angebot hast, die wollen trotzdem, dass du zu dem Camp kommst. Ja. Und trainierst, dann sehen die dich in Person, man hat ein besseres Gefühl, du bekommst ein Gefühl für die Coaches, wie sie dich trainieren, was sie dir beibringen und alles. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, weil ich war einer der Leute, die sagten, warum soll ich jetzt auf diese Camp-Tour gehen? Ich habe schon die ganzen Angebote, so ja. Ein bisschen arroganter, muss ich schon sagen, war ich in dem Moment schon. Aber Brandon hat mich dann eben schon überzeugt und meine Mutter, dass ich da auf jeden Fall mitmache. Aber wie gesagt, das ist die Dream Chasers Tour. Es sind verschiedene Touren. Es gab 3 im Allgemeinen zu dem Zeitpunkt. Ich war auf 3 dabei. Und es sind natürlich, du bist bei großen Colleges dabei. Und ich meine, es war 1. Juni 2023, würde ich sagen. Und war es 1. Juni 2021, glaube ich. Ja,
ja.
2021.
Ja.
War das, wir sind nach Georgia geflogen. Also, ich sage jetzt nur, wie die Schulen waren. Wir sind Georgia, Mercer, Georgia, Alabama, Florida State, Marshall, West Virginia, Ohio State, Michigan, Kentucky, zurück nach Georgia zum Atlanta Airport. Das war die erste Tour. Und das alleine waren schon eine Woche, eineinhalb Wochen mit dem Van, mit dem Auto,
ja,
einfach durch Amerika reisen, was schon lange ist. Also der Trip von Florida State hoch nach
einige Kilometer, ne?
Ich habe Clemson vergessen, mal wieder nach Georgia,
ja.
Mercer, nach Clemson, nach Georgia und dann nach Alabama. Florida State nach Marshall, das ist in West Virginia. Das waren gute 14 Stunden, glaube ich. Da haben wir über Nacht gefahren und ja, du machst halt, überall hast du eben diese Camps und kannst auswählen, an welchen Camps du mit dabei machst. Ich habe bei Georgia mitgemacht, ich habe bei Clemson mitgemacht, ich habe bei Alabama mitgemacht in der ersten Tour. Und dann habe ich Florida State ausgesessen und West Virginia ausgesessen. Und Mercer ist ein Mega-Camp, also sind ganz viele verschiedene Schulen dabei. Und jede Schule, die Camp hat noch lokale Schulen dabei. Also Florida State hatte South Florida zum Beispiel. Ohio State hatte Ohio University und Miami University of Ohio dabei. Also es gab schon andere Schulen, die dabei waren.
Ja.
Und du hast eben diese Mega-Camps. Und ich habe 4 Camps innerhalb von, was waren das, einer Woche oder so gemacht, was sehr auf den Körper aufgeht natürlich. Und ich hatte schon Angebote von all diesen Schulen. So war das nicht, aber die wollten sehen, wie ich eben bin als Person, wie ich trainiere, wie nehme ich das Coaching auf. Und deswegen sind diese Camps auch sehr wichtig. Ich habe viele Leute gesehen, die eben Angebot bekommen haben durch diese Camps, wie Theo. Also Theo und Thomas Collins haben alle Angebote bekommen durch diese Camps. Ich war auf einer kleinen Tour dabei. Es waren, glaube ich, nur 10 Leute oder so. Und ich glaube, alle Leute, bis auf einer, sind dann wirklich aufs College gegangen.
Ja.
Manche sind bei Temple dabei gewesen. Einer war bei Coastal Carolina für eine Zeit, ist dann auch ins Transfer Portal gegangen und so. Thomas Collins ist bei Oregon State, Theo ist bei Texas A&M. Und es sind große Colleges, es sind nicht nur so kleinere G5 oder wie sagt man, FCS Schools, sondern halt wirklich Power 4 FBS, was halt ganz cool war. Und einfach meine anderen Jungs zu sehen, die dann Angebote auch bekommen und diese ganzen Freuden, die dann eben damit dazukommen. Ja. Aber das war die erste Tour. Und insgesamt war ich 17 Tage unterwegs. Die zweite Tour war, sind dann wieder nach Alabama, nach LSU, von LSU zu Texas A&M, vom Texas A&M zu Oklahoma, SMU, Baylor und dann UT Austin. Und es war dann halt verrückt, also unterwegs, alles Mögliche. Aber es hat sich gelohnt, weil ich bei Oklahoma auch ein Camp mitgemacht habe. Und da war Lincoln Riley noch bei Oklahoma. Und als er dann gewechselt ist, habe ich dann USC in meiner Top 5 gehabt.
Okay. Aber das ist doch, das muss doch auch ungemein schlauchen, also auch körperlich. Jetzt nicht nur, ich meine, du fährst ja nicht zum Kaffeeklatsch irgendwo hin und sitzt halt irgendwie ein paar Stunden im Bus oder im Auto, sondern du performst ja da auch noch. Und eigentlich, dein Körper wird sich ja irgendwie regenerieren, was jetzt irgendwie in so einem Minibus oder sowas ja auch nur eingeschränkt irgendwie möglich ist, sagen wir jetzt einfach mal. Kannst du beschreiben, merkt man dann auch so einen Leistungsabfall, sag ich mal, vom ersten Camp zum vierten oder irgendwie sowas?
Naja, also bestimmt irgendwo ein bisschen, so ist es halt normal, jeden Tag trainiert zum Beispiel auch. Ja. Aber Brandon macht schon sicher, dass wir uns gut ernähren. Natürlich kannst du da auch Cuisine eben erhalten. Als wir bei LSU waren, haben wir alle Crawfish probiert. Das sind eigentlich, muss man sagen, die Kakerlaken vom Meer. Ja. Aber es war schon richtig cool, einfach das mal zu probieren. Das hat man in Deutschland so nicht. Das sind nicht keine Garnelen, das sind, muss man wirklich mal nachschauen, Aber man kann natürlich schon was anderes probieren, Außergewöhnliches. Oxtail, sowas Jamaikanisches. Ja. Und alles, aber er macht schon sicher, dass wir uns gut ernähren. Kein Fastfood oder sowas. Wir wollen keine Chips oder irgendwie sowas auf der Tour haben, weil natürlich, was du in deinen Cup reinsteckst, es kommt dann eben auch wieder raus, wie du eben performst. Und als wir dann auch in den Hotels waren, wir haben in Hotels geschlafen meistens, außer als wir jetzt bei Florida State nach West Virginia gefahren sind, weil es eben so lange gedauert hatte, haben wir über Nacht dort geschlafen. Und dann sind wir irgendwann in der Mitte in der Nacht oder so angekommen in West Virginia, haben dort geschlafen und am nächsten Morgen, also dann ein paar Stunden später oder so, haben wir dann eben bei diesem Camp gemacht. Aber es ist ein Grind, es ist ein Business. Also du willst ja performen für dich selber, damit du in dem Footballraum eben mitmachen kannst, gell? Also es wird schon ein Grind sein, es wird hart sein. Und so soll es auch sein. Dann kriegst du schon mal einen Vorgeschmack, wie das eben im College sein wird. Weil ich sag's, an jeden, der eben Ambitionen hat, irgendwie ins College zu gehen, was auch immer ihr macht gerade in Deutschland, ist es nicht genug.
Ja.
Und natürlich, es gibt ja verschiedene Programme, die dich eben vorbereiten. Man sieht es ja bei Firstie zum Beispiel. Firstie senden viele Leute in die USA oder einfach erfolgreich zu sein. Mit Leonard Kühl gibt es ja auch noch. Der hat bei Toledo gespielt. Auch ein guter Kumpel von mir. Philipp spielt bei den Munich Ravens. Felix Söger, wie gesagt, App State im Portal. Gibt's mich. Und davor gab es auch noch Jan Mahler, ja. Penn State davor. Also es gibt alles Mögliche. Wisst ihr? Deswegen... Es gibt verschiedene Programme, die ich natürlich vorbereiten, aber es wird nie so sein wie ein College in der USA.
Ja, das kann man gut festhalten, auch wenn es ja der ein oder andere auch schon über das IPP und so weiter auch direkt geschafft hat. Das ist halt ein anderer Weg letzten Endes, den man gehen kann. Und du hast vorhin Noel zum Beispiel angesprochen, der in Florida spielt. Der ja quasi sozusagen diesen Highschool- oder Junior-College-Weg quasi übersprungen hat aus der GFL direkt an eins der größten Colleges sozusagen irgendwie zu springen. Haben wir ein Auge drauf. Noel war auch schon hier im Podcast. Ganz viele der Namen übrigens, die du genannt hast, waren schon dabei. Felix Döge, du hast da mal vorhin schon drüber gesprochen, war tatsächlich einer der ersten überhaupt, die wir da damals halt in Raven Gap aufgesammelt haben und mit dem wir ein bisschen über Football gesprochen haben. Ich glaube, Felix war sogar tatsächlich derjenige, der als erster zugesagt hat. Ich bin mir sehr sicher, Gideon Herbert hat ihn dann noch irgendwie mit einem früheren Termin überholt, dann am Ende des Tages für Folge 1. Aber egal.
Witzig sogar. Gideon, Terry, Felix und ich sind eine Freundesgruppe. Also wir kennen uns in Deutschland.
Crazy.
Wir haben alle zusammen abgehangen, wir haben zusammen trainiert. Wenn die den Tag vergessen, wir alle zusammen bei McDonald's machen. Das war witzig, einfach viel gelacht und wir haben uns oftmals in München einfach getroffen.
Das ist schön. Das sind die Geschichten, die wir sehr lieben, auch wenn das gerade, also man ist Kilometer, tausende Kilometer voneinander irgendwie entfernt und hält halt trotzdem diesen Kontakt und sieht sich irgendwie wieder. Ich finde das immer ganz, ganz großartig. Großartig Hero, ich glaube, das ist nicht übertrieben, wenn ich das sage. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht gezählt. Irgendwie Pi mal Daumen, 30 Offer, würde ich sagen, hast du es. Oder weißt du die genaue Zahl, wie viel Offer es am Ende waren fürs College?
Ja, 27.
27, guck mal, dann war ich jetzt mit 30 gar nicht so ganz schlecht. Das ist schon außergewöhnlich, muss man sagen, und darf man, glaube ich, auch sehr, sehr stolz darauf sein. Erzähl mal, wie filtert man aus? Also ich meine, du musst dich, das sind da jetzt die 27 Offer, die du da bekommen hast. Also ich sag jetzt mal, blind vom Papier kann man zu jedem der Colleges gut gehen. Ich glaube, da ist ja jetzt kein College irgendwie dabei, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, auf gar keinen Fall. Wie filtert man da so ein bisschen aus? Also, dass man nachher auch irgendwie, ich glaube, du hattest irgendwann auch so eine Top 5 oder Final 5, auf die du das Ganze irgendwie reduziert hast. Wie macht man das?
Also, es war auf jeden Fall eine sehr schwierige Entscheidung, wo man sich einfach jedes Mal denkt, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Aber ich habe schon vorhin angesprochen, es gibt keine falschen Entscheidungen bei sowas.
Ja.
Also jede Schule ist gut, jede Schule hat die richtigen Ressourcen, hat gute Trainer, gute Facilities und alles drum und dran. Also für mich persönlich kam es dann eben wirklich hart. Ich habe Notre Dame wirklich sehr lieb gehabt. Es war wirklich schöner Campus auch. Ohio State sehr, sehr lieb gehabt, wo ich auch war. Und Georgia, das waren wirklich, würde ich sagen, die letzten drei. USC hat noch einen späten Push gemacht, einfach weil ich lokal war. Ja. Und wir haben ja die lokalen Rekruten auch beibehalten.
Ja.
Aber es kam wirklich down für mich zu Notre Dame, Ohio State und Georgia. Und auch aus dem Portal natürlich habe ich Georgia besucht, was sehr, sehr verrückt war für mich selber. Einfach die alten Leute zu sehen, weil es ist derselbe Coaching-Staff. Wir kennen uns alle noch. Wir waren alle zusammen essen. Und es war einfach gute Vibes und alles. Aber es ist eine schwierige Entscheidung, also natürlich behältst du Campus in Acht, akademische Sachen in Acht, also willst sicherstellen, dass du einen guten Abschluss bekommst. Wie ist das Team, was für ein Scheme spielen sie, also was für Taktiken machen sie, 3-4, 4-3, Barefront, was für Techniken bringen sie dir bei, weil wir haben, natürlich besuchen wir den Campus und alles, werden jeden kennen, und wir haben auch Football-Meetings da drin. Und dann sehen wir schon mal, wie sie eben Football spielen, wie sie dir Sachen beibringen.
Ja.
Und anhand daran entscheidet man sich dann meistens. Natürlich heutzutage ist es auch viel mit dem Geld, einfach mit NIL oder heutzutage Revenue Sharing kommt natürlich auch mit rein. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir das noch nicht. Deswegen kam es für mich eher irgendwie in Relationships, also halt Beziehungen mit den Coaches und den Spielern. Ich war sehr, sehr close mit Ohio State einfach. Coach Johnson, jedes Mal, auch nach dem Spiel gegen Ohio State, als wir gespielt haben, hat man sich gesehen, hat sich umarmt, alles ja. Mögliche. Und natürlich die Jungs, JT Tuimoloa, Jack Sawyer, vielleicht ein Name, Tyreek Williams war jetzt ein First-Round-Pick für die Detroit Lions. All die Jungs waren schon dort. Und natürlich die Recruiting-Class, also wenn man dann halt auch rekrutiert wird, hat man seine Kollegen mit dabei, die eben auch Interesse haben. Manche sind schon committed, andere noch nicht. Andere helfen eben zu rekrutieren. Und das sind dann eben solche Sachen, die dann in Bedacht kommen.
Worauf hast du selber geachtet? Also es gibt ja, ich glaube, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Also es gibt, es gibt Spieler, die achten vielleicht darauf, dass das Roster auch so aufgestellt ist, vielleicht möglichst früh spielen zu können, vielleicht gar nicht mal die Riesenkonkurrenz zu haben, sondern sich schnell irgendwie auch präsentieren zu können. Dann gibt es durchaus viele andere, die sagen, nee, ich will, keine Ahnung, ich will mit den Besten competen, die es letzten Endes auf meiner Position gibt, und ich habe das Selbstbewusstsein sozusagen, das irgendwie mich da irgendwie durchzusetzen. Kannst du das so ein bisschen für dich einordnen, worauf du da selber so ein bisschen geachtet hast?
Ja, also ich bin ein großer Competitor, also mir war das egal, ob ich garantiert geworden bin, dass ich früh spielen werde oder nicht. Mir war das in dem Sinne egal. Für mich selber kam es darum, eben halt die Kultur vom Team, also diese Beziehungen zwischen einander, akademische und dann halt das Footballteam selber, wenn es Sinn macht. Also halt Schemes und so.
Ja.
So habe ich mir das eben abgerechnet. Und bei mit Brandon haben wir halt immer, reden wir von zwei Mottos, for the culture, also halt für die Kultur. Und dann haben wir halt auch Trust the Process. Das habe ich mir sogar tätowiert hier.
Okay.
Trust the Process. Ja. Weil es immer ein Prozess ist. Also man muss es, auch wenn man manchmal denkt, okay, es wird vielleicht nicht gut enden, man muss halt damit einfach sticken oder halt durch harte Times einfach weitermachen. Aber das gleiche mit das tätowiert. Aber so war das dann eben. Ich habe dann eben entschieden, mir war das egal, ob Konkurrenz oder nichts, ich will competen und habe ich dann auch gemacht. Und im Endeffekt habe ich mir dann nach den 3 Jahren gedacht, okay, vielleicht war, ist es jetzt okay, die Sage für mich, soll ich woanders hingehen und halt mein Talent woanders hinbringen. Das war jetzt nicht irgendwie mit dem Geld oder irgendwie sowas im Vergleich, sondern eher für das Scheme-mäßig, weil wir mit dem Scheme habe ich mich nicht so wohl gefühlt, wie jetzt hier bei Texas zum Beispiel.
Ja.
Also einfach die Technik, mit der wir gespielt haben. Da ist ein großer Unterschied und es würde sehr lange dauern, wenn wir da jetzt reingehen, einfach das zu erklären. Aber es gibt halt einfach verschiedene Techniken, in denen man spielen kann. React, Attack, Attack, React. Man spielt vertikal oder halt ein bisschen reagieren. Wie finden die Linebackers ab? Bist du, are you set up to make plays as the lineman or is it all set up to make plays for the linebackers? Also so verschiedene Spielzüge, wenn das Sinn macht.
Ich habe hier noch ein, oder Sandra hat mir noch ein Bild reingeschmissen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist auf jeden Fall dann noch während dieses ganzen Auswahlprozesses. Die Kollegen von First Look Sports haben seinerzeit ein Bild geshared, beziehungsweise ursprünglich hat Alex Honig das geshared. Da bist du mit Alex Honig irgendwie zu sehen. Das ist irgendwie uralt. Ich glaube, das ist
Deutsche Meisterschaft.
Ja, kann sein, ja.
Blaues Jersey Nummer 76 und er hatte das gelbe Jersey an.
Ja, irgendwie sowas, ja, genau. habt ihr noch Kontakt? Also ist ja auch ein Junge sozusagen, der auf seiner auf der Zielgeraden sich letzten Endes irgendwo befindet.
Auf jeden Fall, also wir schreiben manchmal hin und wieder und ich meine, ich weiß nicht, ob er ihm folgt, verlobt, bald verheiratet.
Ja.
Alles drum und dran, das ist ja toll. Ich meine, er ist auch ein Bayer.
Ja.
Ursprünglich aus Nürnberg, aber hat sich dann eben auch für Schwäbisch Hall entschieden, was natürlich in Baden-Württemberg dann ist.
Ja.
Aber ja, ich meine, der junge Mann macht's alles gerade unsicher in Connecticut da oben. Es ist ja endwitzig. Endwitzig ist es gerade so erzählt, weil dann habe ich gedacht, als wir über die bayerische Auswahl geredet haben und er ist natürlich in der Baden-Württemberger Auswahl. Wir haben damals gegeneinander gespielt und das ist eine Person, der ich nämlich, wie sagt man, hochgeschaut habe. Ich dachte mir, das ist ja end cool, ich will mit dem gerne befreundet sein und durch Football hat man eben so verschiedene Bündnisse, verschiedene Freundschaften, die man in anderen Sportarten so nicht hat.
Ja, absolut. Natürlich folgen wir Alex und er teilt ja auch ein bisschen was aus seinem Privatleben, wo sich ja, hast du gerade selber auch gesagt, eine ganze Menge dann schon getan hat, war auch schon bei uns hier im Podcast, werden wir ganz bestimmt auch in nächster Zeit nochmal irgendwie so ein kleines Update so aufnehmen, weil ja einfach in der Zwischenzeit auch wahnsinnig viel passiert ist, von Touchdowns und so weiter und so fort, die mittlerweile auch dazu gekommen sind, also da läuft es ja oder da kann es einem sehr, 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 sehr viel schlechter gehen. Und wir haben immer noch so ein persönliches Ding dazu. Wir haben, wann war das denn? Vorletztes Jahr, glaube ich, da war er selber verletzt zu dem Zeitpunkt. Und wir waren beim GFL-Bowl, der in Essen dann stattgefunden hat. Und da stand noch so am Auto und dann ist jemand an uns vorbeigelaufen, hat freundlich gegrüßt und wir dachten so, das war Alex Honig. Ne? Haben uns beide angeguckt, Sandra und ich waren irgendwie, hast nicht mit gerechnet, du weißt doch, der ist doch verletzt, der würde jetzt nicht beim GFL-Bowl irgendwie rumrennen. Sein Bruder war es am Ende, für uns zumindest eine gewisse Ähnlichkeit, die beiden mögen es mir verzeihen, mitgebracht hat. wo wir beide ja doch irgendwie was uns ein bisschen verwirrt hat, weil er auch noch, der ging halt an uns vorbei und hat uns freundlich gegrüßt, als würde man sich irgendwie kennen. Also ganz lustig. Ja, wir drücken die Daumen, dass es dafür Alex auch wahrscheinlich im Next Level dann auch im nächsten Schritt irgendwie weitergeht. Darüber werden wir jetzt gleich auch noch reden, wie es für dich weitergehen soll. Aber lass uns einen Blick werfen. Am Ende des Tages, du hast dich für Ohio State entschieden. Jetzt muss ich provokant nachfragen, Texas war nicht bei den Top 5 dabei.
Ja, nee, zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wie gesagt, aus dem Portal, dann sind natürlich nochmal andere Sachen, andere Angebote. Weil ich hatte sehr viel Beratung eben, meine Familie, meinem Coach, aus Deutschland, also Brandon, einfach, wo sie mich sehen, wo ich mich selber sehe, und ich habe mir gesagt, ich werde in der SEC spielen, also ja. SEC Defensive Tackle,
ja.
Das ist mein Butt, also mein Körper, so meine Spielweise, es gibt nämlich verschiedene, wie gesagt, Schemes, und so spielt die SEC am meisten. Ich wusste, dass ich in die SEC gehe, also ich habe keine anderen Teams irgendwie angeschaut, also keine Teams wie USC, Independent League, ACC, nichts, ich habe nur auf SEC geschaut. Und ich meine, Teams, die mich eben angerufen haben, waren Texas A&M, Georgia, Florida, Georgia, Auburn, Tennessee. Die haben mich alle angerufen. Ich hatte ja nur 5 Tage Zeit, wegen dem Transferportal, wenn es schließt.
Ja.
Mich zu entscheiden. Die Schule hat schon begonnen, ich musste mich enrollen. Und im Endeffekt habe ich dann eben hier besucht, also die University of Texas at Austin, Florida besucht und ich habe Georgia besucht. Und im Endeffekt habe ich mich für Texas entschieden. Mein Positionscoach, Coach Baker, er kam von der NFL, von den Miami Dolphins für ein Jahr, war dort, hat mir einfach so viel einfach schon diesen Meeting wieder beigebracht, wo ich mir dachte, okay, von dem kann ich wirklich lernen. Es war sehr, sehr knapp zwischen Texas und Georgia, aber im Endeffekt dachte ich mir, ich will nicht im Atlanta Airport sein. Das ist einer der schlimmsten Flughafen, die es auf der Welt gibt.
Okay.
Athens ist eine Stunde nochmal davon entfernt. Hier gibt's eine richtig coole Verbindung nach Frankfurt, von Frankfurt nach München. Direkt hier von Austin nach Frankfurt.
Ja.
Und es ist ein kleiner Flughafen, da stehe ich nicht mal in der Linie drin normalerweise. Und eben die Bildung hier ist sehr, sehr hoch. Also Texas ist eine sehr gute Schule auch.
Du hast gerade den Flug nach Deutschland sozusagen erwähnt. Was macht denn Hiro Kanu, wenn er in Deutschland ist? Gibt's ein Pflichtprogramm, was er irgendwie tun muss?
Also auf jeden Fall muss ich trainieren, das wird immer so bleiben. treffe ich mich mit Brandon, wir trainieren zusammen. Ich war eine Woche lang in Wiesbaden auch mit ihm zu trainieren. Ich sehe meine Familie, großer Familienmensch. Wir lieben das italienisch Essen zu gehen oder baltisch Essen zu gehen. Immer das Weißwurst-Frühstück.
Ja.
Immer Weißwurst-Frühstück. Der Familie, also natürlich sehe ich alle Großeltern. Aber ich habe halt auch meine Football-Camps, die ich selber mache. Mache jetzt selber ein bisschen Advertising. Ich habe halt jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, im Mai, mache ich Football-Camps. Die sind kostenlos meistens. Normalerweise zeige ich dir ein bisschen Skill, ich erzähle ein bisschen was. Ich zeige dir, was sie brauchen, um in die USA rüberzukommen, was für Drills wir eben machen, Agilität und alles drum und dran. Ich hatte 6 Camps in Deutschland und ich hatte 2 Camps eben in Frankreich.
Ja.
Ja.
Wer geht da so hin zu den Camps?
Alles Mögliche, von Kindern von 9 Jahren alt bis zu Erwachsenen, die eben dieselben Träume haben. Natürlich gibt es verschiedene Sessions. Manche, zum Beispiel hatte eins in Fürstenfeldbruck, das ist dann eher für die Leute, die schon im Verein sind.
Ja.
Natürlich ist jeden offen, aber da es in Fürstenfeldbruck ist, kommen meistens halt die Kinder aus Fürstenfeldbruck hin. Und was halt ziemlich cool ist, weil ich ein bisschen was zurückgeben kann an den Verein. Und als ich in Frankreich war, zum Beispiel, waren es eher ältere Jungs. Da war ich bei The Flash. Das ist da in der Nähe von Paris. Und das sind eben Leute, die auch die Ambition haben, in die USA zu kommen. Das ist dann eher mit 40-Yard Dash,
ja.
Agility, Bags. Viel mehr Videos werden gemacht, um einfach den Namen rauszukriegen. Also einfach auf Social Media, um Leute eben zu networken.
Auf jeden Fall. Die ersten College-Jahre sozusagen hast du dann bei Ohio State verbracht, nicht erfolglos. Also wie blickst du rückblickend darauf?
Ja, ich muss sagen, ich hatte ein paar harte Niederlagen bei Ohio State, aber auch ein paar fantastische Siege.
Ja.
Das muss man sagen. Also natürlich Rivalitäten gibt's, haben wir vorhin schon drüber geredet. Natürlich Ohio State, Michigan habe ich leider nie besiegt. Jetzt habe ich noch eine weitere Chance, eben gegen Michigan zu spielen.
Hätten ein Jahr bleiben Texas müssen, ne? Also dieses Jahr hat Ohio State gewonnen. Ja, woran liegt's jetzt?
Ah, das ist die große Frage. Aber wie gesagt, gab es eben diese Spiele, aber es gab auch Spiele wie Notre Dame, die wir gewonnen haben. Ja. Es war jedes Jahr eine Schlacht, es war verrückt. Und im ersten Jahr sind wir dann in die Playoffs gekommen, haben gegen Georgia gespielt, leider gegen Georgia verloren. Das war in meiner Sicht auch der National Championship. Das war einer der härtesten Niederlagen, obwohl ich selber persönlich nicht gespielt habe, aber für das Team emotional, weil wir am 31. Dezember gespielt haben, im Peach Bowl.
Ja.
Und an dem Moment, wo die Uhr Mitternacht geklungen hat, haben wir den Kick verpasst und haben das Spiel verloren, 42-41. Das war eine schmerzende Niederlage. Einfach am nächsten Tag wieder nach Hause zu fliegen. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ja. Es war schon sehr schmerzhaft. Aber in der folgenden Saison sind wir leider nicht so weit gekommen. Haben wir gegen Michigan verloren wieder, sind leider nicht in die Playoffs gekommen, haben gegen Missouri gespielt, im Bowl-Game, im Cotton Bowl, haben leider verloren. Natürlich haben wir Notre Dame wieder besiegt, Ohio State muss. Eines der coolsten Spiele, in denen ich je teilgenommen habe, für mich selber, gegen Notre Dame, um 7 Uhr abends. Notre Dame hatte die grünen Uniformen an, letzte Sekunde Touchdown gemacht, Spiel gewonnen.
Ja, geil.
Und natürlich in meinem letzten Jahr an der Ohio State, Teil des National Championship Teams, habe sehr viel gespielt. Leider mit einer Niederlage nach Oregon, gegen Oregon im ersten Spiel und eine Niederlage wieder nach gegen Michigan. Haben trotzdem die Playoffs gemacht, haben die ersten 12-Team-Playoffs gewonnen. Verrücktes Gefühl. Wie gesagt, meine Schwester und mein Bruder waren eben auch in Atlanta für dieses Spiel. Das war ein unglaubliches Gefühl. Meine Mutter hat alle Ringe, okay? Meine Mutter hat alle Sachen. Das Einzige, was ich hier habe, sind ein paar unterschriebene Bälle von den ganzen Jungs und ein paar Jerseys eben von mir, die ich auch gespielt habe.
Ja.
Aber wirklich, wirklich, wirklich coole Erfahrungen, die ich da gemacht habe, Freundschaften, die ich aufgebaut habe mit Jungs, alles mögliche. Also es war wirklich eine richtig gute Erfahrung, Niederlage und Siege.
Wir haben vorhin im Two-Minute-Drill, habe ich dir die Frage gestellt, Super Bowl oder College Football Championship? Du hast College Football Championship gesagt. Wer kann es jetzt irgendwie besser beurteilen, wenn jemand zumindest an einem der beiden schon erfolgreich teilgenommen hat? Aber Hand aufs Herz. Wenn du später ein gutes NFL-Team bekommst, so ein Super Bowl-Sieg wird sich ja schon ganz gut in der Liste aufführen, oder?
Auf jeden Fall. Ich denke nur eben daran, dass man hat nur 4-5 Jahre eben, um eben einen College National Championship zu holen. Und in der NFL hast du ein bisschen mehr Zeit eben im Allgemeinen.
Ja.
Und das ist eine Bruderschaft eben im College, anders als in der NFL. Davon erzählen wir mal ganzen Jungs immer, die in der NFL jetzt sind. In der NFL kommst du und gehst du auch viel mehr als heutzutage mit dem Transferportal. Aber kann an einem Tag gecuttet werden und bei einem anderen Team sein oder getradet werden. Aber hier im College ist es halt, wie gesagt, man hat so viel Schweiß und Blut, das man da reinsteckt und deine Jungs und alles. Und dann, wie gesagt, ich rede immer noch mit meinen Jungs von Ohio State fast jeden Tag. Ich war jetzt auch beim Big Ten Championship dabei.
Ja.
Wir hatten am Wochenende kein Spiel. Habe ich gesagt, hey Jungs, ich komme raus. Also ich muss euch supporten, alles drum und dran. Aber eben nicht in den Playoffs sind natürlich. Jetzt bin ich der größte Ohio State-Fan, den es auf der Welt gibt. Da wir eben nicht in den Playoffs sind hier in Texas. Aber dennoch supporte meine Jungs dort.
Du hast vorhin auch Rivalry Game und so weiter auch schon angesprochen. Auch zum Beispiel gegen Michigan. Da gab es ja, ich erinnere mich, letztes Jahr da gab es schon heftige Szenen, glaube ich, von wenn man das in den ja, ich sag mal so aus der Ferne quasi so ein bisschen verfolgen darf. Wie nennt man das auf dem Platz war?
Also wem sagst du das? Ich war einer der Jungs, die da eben pfeffersprayt worden sind, gell?
Ja.
Also da gibt's auch ein Video irgendwo auf Twitter. Da sieht man, wie ich eben auch pfeffersprayt werde. Und ich kenne ein paar Jungs eben bei Michigan. Marlon Klein, ich kenne Mason Graham. Den wollte ich mich nämlich unterhalten nach dem Spiel. Alle haben sich ein bisschen, weißt du, geschubst. Das war jetzt noch nicht eine richtige Schlägerei, würde ich sagen.
Ja, gut.
Aber auf einmal kam eben die ganze Polizei mit dem Pfefferspray. Ich habe mich nur mit den Jungs unterhalten, also mit Mason und mit Marlon. Und auf einmal kommt das rote Spray in mein Gesicht. Ja, jetzt ist vorbei. Ich dachte, ich bin am Sterben. Also für jede Person, die da draußen ist, Pfefferspray ist nicht witzig, nicht cool rumzuspielen. Und ich war, glaube ich, für 40 Minuten konnte ich nichts sehen, konnte ich meine Augen nicht aufmachen. Ich hatte, es gibt da so spezielle Solutions, die dir in die Augen gemacht werden. Und es dauert dann bisher, bis es wieder runterkommt, aber es brennt verrückt. Ich bin mit Shoulderpads, Hose, Cleats, alles in der Dusche gesessen, hab Wasser in mein Gesicht bekommen, Milch in mein Gesicht bekommen. Es war, ja, es war furchtbar, aber sowas passiert eben bei diesen Rivalry Games. Es sind sehr viele Emotionen, die da drin sind. Sehr viel auf der Line natürlich. Michigan, Ohio State sind direkt nebeneinander, also halt im Sinne von Stadt Michigan, Ohio.
Ja.
Viele Kinder werden eben rekrutiert von denselben Teams, wo das dann eben herkommt. Und natürlich hast du dann Spiele, die knapp sind, und dann kommt sich eben diese Rivalry ein bisschen. Das ist ein bisschen hin und her manchmal. Dasselbe hier bei Texas. Also wir haben drei Rivalen hier. Das ist einmal Arkansas, Oklahoma und Texas A&M. Dieses Jahr haben wir alle drei besiegt. Genauso wie letztes Jahr. Eben Texas hat eben auch alle drei besiegt. Aber da sind sehr viele Emotionen dabei. Vor dem Spiel gegen Oklahoma gab es eine kleine Schlägerei. Ich habe gedacht, wir besiegen die sowieso. Da gibt es keinen Grund zu schlägern. Arkansas hat ein bisschen chirpy geworden und so. Texas A&M, die wollten nicht mehr uns gegenseitig Hände geben. Gab es auch schon bei einer Schlägerei ganz am Ende, die dann schnell gelöst worden ist von der Polizei, die auf dem Feld war. Hat schon angefangen mit Schubsen. Jeder hat seinen Helm schon auf, nicht bereit, alles drum und dran. Und die Polizei ist dann schnell aufgelöst. Das war schon heftig.
Das mit dem Pfefferspray kann ich unterschreiben. Das hört sich immer, es hört sich immer so übertrieben an, wenn jemand sagt, das ist irgendwie ein ganz schlimmes Erlebnis. Aber wenn ihr da draußen das hier hört und das nicht glauben wollt, naja, ich halte euch nicht auf, mal in so ein Pfefferspray irgendwie reinzulaufen. Das ist schon echt fiese Scheiße. Und du kannst, ja, du hast gerade gesagt, es gibt halt so Spüllösungen, die du dann dir irgendwie ins Auge kippen kannst. Aber ja, ansonsten machst du halt nicht viel. Das dauert halt einfach und irgendwann ist es halt wieder weg. Ja, und lässt sozusagen nach. Aber das ist schon, ja, unangenehm ist das falsche Wort. Es tut schon auch weh, ne? Also es ist schon echt richtig, richtig heftig. Ohio State haben wir, glaube ich, im Prinzip alles zugesagt. Texas hast du vorhin schon uns ein bisschen mitgenommen. Lass uns einmal einen Blick auf die abgelaufene Saison werfen. Zufrieden?
Ja, ich würde schon sagen, zufrieden. Auf jeden Fall mein erstes Jahr als Starter für ein Team. Wie coole Experience. Austin ist sehr, sehr cool. Die Fans sind alle sehr cool. Ich liebe den Coaching-Staff, liebe das Team. Wirklich interessant, einfach mal ein bisschen zu reisen, verschiedene Competition zu haben. Natürlich habe ich gegen Georgia gespielt, als ich bei Ohio State war, aber ansonsten gab es keine Teams, gegen die ich schon gespielt habe. Deswegen war es interessant, einfach andere Teams zu sehen.
Ja.
Und ich meine, was soll ich sagen? Das waren natürlich, wären wir gerne in die Playoffs gekommen. Man kann argumentieren, hätten wir reinkommen sollen, hätten wir nicht. Ich persönlich, ich verstehe, dass wir nicht reingekommen sind, aber ich hätte es auch verstanden, wären wir reingekommen, einfach mit der Resume, die wir hatten. Natürlich haben wir gegen Ohio State verloren, in einem knappen Spiel, ein Touchdown. Florida hat uns wehgetan, einfach wegen der ersten Saison, und das war ein Spiel, wo wir einfach nicht so fokussiert waren auf the bye week. Wenn du dir Spiele anschaust, wir verlieren nur, wenn wir von der bye week kommen oder halt, wenn wir kein Spiel zuvor hatten.
Ja.
Ohio State, letztes Spiel der Saison, hatten wir kein Spiel zuvor. Florida bye week, Georgia bye week. Deswegen, wenn du dir die Teams anschaust, Georgia haben wir verloren. Auch knappes Spiel bis zum Ende, wirklich zum vierten Quarter nach dem Onside-Kick, den sie eben zurückerobert haben. Ansonsten kannst du dir aber genauso anschauen, dass wir Oklahoma geschlagen haben, ganz einfach. Wir haben Vanderbilt geschlagen, auch eigentlich nicht so knapp, wie das Ergebnis sagt, weil wir einfach am Ende nur noch unsere dritten Leute drin hatten in den, als ja. DBs. Dann haben wir A&M auch ganz leicht geschlagen.
Ja.
Also es war jetzt nicht so, wo ich sagen würde, okay, es war unfair wie bei anderen Teams vielleicht. Notre Dame ist ein bisschen controversial, kann man sagen, dass die eben nicht reingekommen sind mit der Resume, die sie haben. Oh, also halt über JMU oder eben South Florida war das, glaube ich, die reingekommen, nicht South Florida, wer war das? Eine andere ja. G5, die reingekommen sind. Genau. Und ich finde, in die Playoffs gehören die 12 besten Teams. Ich persönlich denke, wir sind eines der 12 besten Teams. Die hätten eine Chance bekommen, haben sollen, aber ich verstehe es auch. Man kann nicht gegen Teams wie Florida verlieren. Und auch wenn du jetzt in die Playoffs kommst, du musst trotzdem Teams schlagen, die wie Ohio State oder wie Georgia. Also so ist es nicht. Deswegen, natürlich wäre ich gerne in den Playoffs drin, aber ich verstehe es.
Ist schon, ich glaube, man kann schon sagen, Florida wird euch wahrscheinlich dann am Ende die Playoffs gekostet haben, ne? Also
ja.
Ein Sieg gegen Florida die Niederlage gegen Florida dürfte zu negativ bewertet worden sein. Also gegen ein Team, was einfach Noel, aber underperformed hat in dieser Saison. Der kann das ja ändern, demnächst.
Muss man dann eben auch zu dieser Diskussion eben hin, ob man dann harte Teams als Schedule dann wie Ohio State nächstes Jahr. Das ist halt eine Konversation. Und ich finde es geil, dass wir Teams wie Ohio State spielen. Wir spielen harte Teams. Ich finde es super cool, einfach natürlich meine Jungs dort sind. Aber ich bin nicht im College Football, denn will nicht zur NFL gehen, um gegen einfache Teams zu spielen.
Ja.
Weißt du? Ich könnte auch irgendwo in der vierten Liga in Deutschland spielen, wenn ich das machen wollte.
Ja.
Aber ich will gegen die Besten spielen. Und deswegen will ich auch nicht, dass sie das ändern, aber da kommt halt dann eben die Konversation hin. Hey, sollten wir lieber ein Middle Tennessee schedulen anstatt Ohio State? Da haben wir nur 2 Niederlagen als Ohio State mit 3 Niederlagen. Deswegen, das ist halt die Konversation, die man dann hat. Und ich weiß, viele Colleges reden darüber und ich finde, man sollte es genauso lassen, wie es ist. Man sollte vielleicht ein bisschen Strength of Schedule mehr reinlassen. Ich finde, Alabama war ein bisschen fragwürdig. Einfach mit der Niederlage, die gegen Georgia hatten im Championship Game. Natürlich war die Konversation auch, dass man jemanden bestrafen kann dafür, dass sie in den Championship Game verlieren.
Ja.
Was sie dann aber gemacht haben mit BYU. BYU hat verloren gegen Texas Tech.
Ja.
Sie sind rausgeflogen, aber Alabama war noch drin. Das ist halt dann ganz Frage.
Das ist, das ist ja Tradition, was College Football Playoffs angeht und im Prinzip durch das erweiterte Verfahren ja nicht, eigentlich hat sich nichts geändert, ne? Es sind halt mehr Teams, die in die Playoffs kommen, aber die Diskussion ist immer noch die gleiche wie vorher halt letzten Endes auch, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber jetzt steht ihr da, habt am 31. Dezember zumindest ein Bowl-Game, Trostpflaster oder letzte einfach nochmal ein Pflichtspiel. Michigan als Gegner ist ja zumindest für dich sehr, sehr spannend.
Also für mich persönlich, viele sagen Trostpflaster, natürlich gibt es immer Leute, die im Spiel nicht spielen werden, weil sie sich auf die NFL vorbereiten. Ich, so oder so, egal NFL oder ein anderes Jahr bleiben, würde in diesem Spiel spielen, weil ich muss gegen die mindestens einmal gewinnen, gell? Also das ist ja muss. Deswegen werde ich auf jeden Fall spielen. Im Citrus Bowl natürlich viele sagen Trostpflaster. Für andere Leute ist es eine Chance, weißt du? Für die Leute, die eben raussitzen, oder eben spielen, für Leute, die spielen wollen und trotzdem zur NFL gehen wollen, ist es ein anderes Spiel, wo man mehr Statistiken haben kann, mehr Film. Oder auch für die jüngeren Leute, die noch keine Chance hatten zu spielen. Hier ist deine Opportunity. Hier, was machst du daraus?
Ja. Ja, deswegen, absolut.
Ja, man kann sehen, wie man will, aber es ist auf jeden Fall witzig. Es ist 7 Tage lang eine ganze Erfahrung. Das ist in Orlando und Florida. Da ist auch Disney World oder Universal. Das ist so ein Freizeitpark. Es gibt verschiedene Aktionen, die man dann macht, auch gegen andere Teams normalerweise. Deswegen Ballgames sind eigentlich ganz witzig. Natürlich muss man sich immer noch fokussieren und eben auf Football vorbereiten, aber Ballgames sind sehr, sehr witzig.
Ja, das kann ich mir, das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Zwei deutsche Gegner hast du zumindest dabei, haben wir jetzt heute auch schon ein paar Mal erwähnt, mit Marlin Klein und Manuel Beigel. Ja, Marlin, aktuell einer der besten Tight Ends im College Football, kann man auch mit großem Stolz halt eben irgendwie sagen. Du musst aufpassen, dass er naja, ist nicht ganz so dein ganz direkter Gegenspieler, aber was sagst du dazu? Hast du Bock drauf?
Ich habe echt Lust drauf. Also Marlin und ich, wir sind auch gute Freunde, wir schreiben hin und wieder, aber wir waren erst letzten paar Tage, haben wir ein paar Mal telefoniert. Die ganzen Sachen, die natürlich da oben gerade los ist, wo wir, ja, das ist verrückt, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wo wir gegeneinander spielen, weil in verschiedenen Personellgruppen spiele ich halt auch Defensive End. Bin ich nicht nur ein Defensive Tackle, dann spiele ich auch Defensive End gegen den Tight End. Deswegen, ich würde mich schon sehr freuen, direkt das Matchup gegen ihn zu haben. Ich bin sehr, sehr stolz auf ihn, einfach mit dem, was er schon gemacht hat, geleistet hat und mit dem Weg, den er nehmen wird. Ob er jetzt direkt zur NFL gehen will oder halt ein Jahr noch weiter in College sein will. Aber ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf ihn, auch Team-Captain. Das ist eine richtig krasse Leistung. Auch als Rivale, und natürlich mögen wir Michigan nicht. Ohio
aber
State.
Es ist ja, aber aus deiner Sicht ist ja noch schöner, wenn ihr das Spiel gewinnt, in wie heißt denn, Citrus Bowl, dann am Ende, und Marlin trotzdem gut gespielt hat. Also das ist ja, das schließt sich ja erstmal gar nicht gegenseitig aus. Aber du hast gerade schon gesagt, also euch teilt ja ein bisschen eine Entscheidung, vor der ihr sozusagen in den nächsten Wochen steht, nämlich die Frage, geht's in den NFL Draft Ende April oder gibt's noch mal ein Jahr College Football? Erzähl mal, wie ist die Situation bei dir?
Ich persönlich habe mich nicht entschieden. Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Hier ist die NFL der Traum, aber es ist die beste Position, in der ich gerade bin. Ist die Frage, also mit den Runden. Ich bin projected dritte Runde. Für Leute, die den NFL-Draft verfolgen, die wissen, was das heißt. Es gibt 7 Runden und können eben gedraftet werden. Und je nachdem, welche Runde, gibt es verschiedene Gehälter oder alles drum und dran. Und man will natürlich so gut wie möglich sein. Also erste Runde ist am besten, 7. Runde ist am schlechtesten, was immer noch sehr gut ist. Aber ja, das ist eben die große Frage. Mein Agent hat mir sogar am Anfang dieses Interviews, also Podcast, geschrieben, dass er eben mit den NFL-Teams schon geredet hat, ein paar Noten für mich hat, und ich werde mit ihm morgen mittags rum telefonieren, einfach um ein bisschen Feedback zu bekommen. Die geben dir nämlich so eine Evaluation, also du kannst nach Noten fragen, da geben die so ein Buch, und jeder General Manager oder Head Coach gibt dann eben eine Note, zum Beispiel sagen jetzt die Eagles erste Runde, sagen die Giants dritte Runde. Sowas gibt's zum Beispiel, aber geht auch andersrum. Kannst 7. Runde sein, 6. Runde, manche sagen Free Agent. Oftmals, wenn du in dem Szenario bist, bleibst du noch ein weiteres Jahr und willst deinen Stock verbessern. Aber halt um die dritte, wenn es jetzt erste bis dritte ist, dann will man normalerweise auf jeden Fall in die NFL gehen. Dritte, vierte rum, also wenn die meisten sagen dritte oder vierte Runde, ist es eine Kompensation, die du selber haben musst mit deiner Familie, mit deinen Coaches, deinen Mentoren im Allgemeinen, mit deinem Agenten. Deswegen, ja, das ist halt dann die große Frage, gell? Aber ich persönlich habe mich noch nicht entschieden. Ich werde mich mit ihm morgen unterhalten. Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, in die NFL zu gehen oder halt noch ein weiteres Jahr zu bleiben. Also für mich ist es total offen. Und ich meine, College-Football spielen macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber NFL ist halt der Traum.
Auf jeden Fall. Ist für dich dann, wäre es für dich sicher, wenn du weiter College-Football spielst, in Texas zu bleiben, oder ist auch das, evaluiert man, um's mal objektiv zu sagen, evaluiert man einfach seine Möglichkeiten, die man an der Stelle hat?
Ja, man evaluiert auf jeden Fall seine Möglichkeiten, die man an der Stelle hat. Also ich will auf jeden Fall gerne hier bleiben. Natürlich gibt es auch eine Business-Seite darüber.
Ja.
Da das heutzutage ein bisschen anders ist, einfach muss man unterhalten, was macht am meisten Sinn. Und ja, weil am Ende des Tages, man schaut sich das Mindestgehalt an von der NFL. Man schaut sich an, was Texas zum Beispiel bietet, was bieten andere Teams. Das sind alles Möglichkeiten. Und einfach nur ehrlich zu sein, als College-Athlet, so ist es heutzutage. Früher war es nicht so, aber heutzutage ist es so. Und ich weiß, viele andere Athleten strugglen damit auch. Aber ich finde, Texas ist ein sehr, sehr cooler Spot hier. Ich habe sehr viele gute Freundschaften gemacht, sehr gute Beziehungen zu den Coaches. Also ich persönlich würde sehr gerne hier in Texas bleiben.
Das loggen wir mal so ein. Ich möchte mal natürlich trotzdem ein bisschen auch nachhaken. Und eigentlich ist ja egal, ob es jetzt dann der kommende NFL-Draft ist oder dann im nächsten Jahr oder dann ja quasi übernächsten Jahr. Hast du für dich ein Ziel, was es da auf jeden Fall werden soll?
Also ein Ziel im Sinne von ein Team, wo ich landen will, oder halt
na, vielleicht
im Sinne von, wo ich in der NFL irgendwann sein will, Hall of Fame-mäßig?
Ich glaube erst ja eigentlich auch, sag ich jetzt mal, aber erstmal ging es mir jetzt erstmal so ein bisschen darum, wie wichtig es, also dass wir wissen alle, dass es finanziellen Unterschied macht, ob du jetzt in der ersten, zweiten, dritten oder siebten Runde gepickt wirst oder vielleicht als Undrafted Free Agent nachher irgendwo das Glück hast, noch signen zu dürfen. Das ist ja klar. Hast du für dich ein Ziel, wo du sagst, ich hab mir jetzt ein paar Jahre College Football echt ein gutes Bild von mir gemacht. Dritte Runde, hast du gerade gesagt, dritte Runde muss es schon sein. Vierte Runde wäre Enttäuschung. Oder ist es eher sowas wie, ich will in die NFL und will da meinen Spot haben und mich beweisen können?
Also ich glaube, ich werde nie enttäuscht sein, solange ich in der NFL irgendwie lande. Aber für mich, mein Ziel ist auf jeden Fall Top 3 Runden. Also das ist auf jeden Fall das Ziel, wo ich am liebsten enden würde. Ich werde nie irgendwie enttäuscht sein, auch wenn ich siebte Runde undrafted sein werde. Solange ich eben meinen Traum leben kann, meinen Traum spielen kann. Im Endeffekt, ich bin trotzdem ein Competitor. Egal, ob ich Free Agent bin, ich werde mir einen Platz holen. Ich werde trotzdem spielen. Also das ist für mich keine Frage, solange ich in der NFL bin.
Den Satz haben wir schon ein paar Mal gehört und auch ein paar Mal ist er dann erfolgreich sozusagen auch weitergegangen. Es ist ja einfach so, du musst halt letztendlich die Chance bekommen, dich eben in dem ganzen Setup beweisen zu können. Du hast jetzt eben so ein bisschen diesen Prozess auch gesagt. Du redest gerade noch mit dem Agent, du bekommst Feedback. Bist du selber dann auch schon im Gespräch mit NFL-Teams? Läuft das gerade alles irgendwie über den Agent und ist dann was für die nächsten Wochen und Monate sozusagen?
Das läuft alles gerade noch mit dem Agent. Sobald es dann eben halt declare, das ist halt dann wirklich die Interviews persönlich. Mit den Coaches und alles drum und dran. Und oftmals, wenn du halt bei diesem Senior Bowl bist zum Beispiel, sind sehr viele Interviews dabei, Combines, das ist, wo du halt am meisten mit den Coaches redest. Ansonsten reden deine Positionscoaches, Head Coaches, Defensive Coordinators mit den ganzen Teams. Während der Saison auch normalerweise dienstags und mittwochs. Das sind die härteren Trainingseinheiten. Also mit kompletten Pads und alles und dran. Das sagst du halt Shells. Oder halt Spiders heißt es. Aber da kommen sie auch zum Training und schauen dir zu und wie du dich eben anstellst. Schreiben alles mögliche auf von deine Attitude, also dein Verhalten natürlich, bis wie du dich mit deinen Teammates unterhältst, deine Technik, dein Effort. Ja. All solche Sachen. Also sehr viel Evaluation. Einfach im Allgemeinen von allem Möglichen, was du machst, weil wir reden auch mit deinen Grundschullehrern und alles drum und dran, wo wir jetzt wahrscheinlich noch nicht sind, in dem Moment, weil ich noch nicht deklariert habe. Aber solche Sachen machen wir eben mit deinen Gasteltern, mit deinen Eltern, mit der ganzen Familie, Freunde, die du hast, Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist, weil es einfach so ein großes Investment ist, wo du sagst, hey, wir müssen alles Mögliche wissen. Und dann sieht man immer diese News über Leute, die irgendwie einen falschen Weg genommen haben, sind, wo sie sein wollen in einer Situation. Solche Sachen wollen sie natürlich vermeiden mit den Investments, die sie haben. Genau, also alles Mögliche wird evaluated. Und ja.
Was ja häufig auch ganz gut funktioniert, auch wenn es manchmal immer auch so Beispiele gibt, wo wie hast du gerade so schön gesagt, wo jemand mal den falschen Weg irgendwo genommen hat, der aber am Ende doch vielleicht einfach trotzdem ein guter Typ auf dem Footballfeld ist, sondern und sich vielleicht nur in Anführungszeichen neben dem Platz vielleicht mal ein paar Mal daneben gegriffen hat. ich möchte auch gar nicht in der Entscheidung stecken, ne, von einem NFL-Team. Was machst du jetzt, ne? Nimmst du da irgendwie den Top-Spieler, und ergreifst irgendwie die Chance, jemanden zu haben, der es halt irgendwie richtig drauf hat, oder versaust du dir irgendwie was, weil der Skandal vielleicht ja schon mit im Auto sitzt sozusagen, wenn du irgendwie einkaufst. Schwierige Entscheidung. Deine Weste ist rein, oder gibt's für die Profiler genug zu finden?
Nee, also bei mir gibt's nichts gebucht oder sowas. Ich würde auch sagen, dass viele Leute gutes Feedback für mich geben würden, von Schulen und alte Vereine und alles drum und dran. Also ich glaube, meine Weste wird schon rein sein und weiß und alles drum und dran.
So präsentierst du dich hier auf jeden Fall. Also von den fast 2 Stunden, die wir jetzt miteinander irgendwie quatschen, macht das zumindest einen sehr, sehr sympathischen und sehr, sehr bodenständig aufrichtigen Eindruck. Also liebe NFL-Teams, wenn ihr meine Expertise dazu hören wollt, ich würde den Daumen nach oben geben. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, was machst du eigentlich, wenn du in Deutschland bist? Die meistgenannte Antwort in unserem Podcast ist der Döner.
Döner macht
Was ist mit dem Döner? Döner macht schöner?
Döner macht schöner. Also ich liebe Döner. Ich erzähle Leuten in Amerika jedes Mal, es sind ein paar Sachen, die man probieren muss, wenn man in Deutschland ist. Und auch wenn Döner anscheinend ja nicht deutsch ist, aber es ist halt so häufig in Deutschland, dass man es auf jeden Fall probieren muss. Okay, wir haben hier Tank, okay? So heißt unsere Cafeteria, das ist mit allen Athleten. Und ja. Es war einmal deutsches Wochenende. Und ich habe denen gesagt, so, was sie alles holen sollten, von Käse, Spätzle, Schnitzel muss man natürlich haben. Natürlich bestehen die auch Sauerkraut. Auch ich esse Sauerkraut, aber nicht so gerne wie Döner. Ich habe gesagt, ja. Döner müssen sie probieren. Das gibt es leider hier in den USA nicht so, wie es in Deutschland ist. Shoutout an Oos. Das ist der Dönermann bei uns in Geltendorf. Wir haben darüber schon mal geredet, dass er nach Amerika kommen muss und einen Dönerladen aufmacht.
Ja.
Also, es sind halt solche Sachen. Für mich persönlich Weißwurst, Brezen, also Pretzels, aber halt bayerische Brezen.
Ja.
Das ist das Wichtige, weil hier gibt's nur Auntie Anne's und alles Mögliche. Das ist frittierte Brezel, das mögt man nicht. Es ist halt das deutsche Essen, das war auch sehr, sehr vermisst hier. Es ist nie dasselbe. Es gibt natürlich deutsche Restaurants, aber es ist nicht dasselbe. Dasselbe wie italienische Pizzen, das gibt's auch nicht, weil keiner hier Italiener ist, der eine Pizzeria hat.
Ja, so ist das. Wie isst du deinen Döner?
Wie esse ich meinen Döner? Alles und scharf, außer Blaukraut.
Außer Blaukraut, okay. Ja. Gruß an, was hast du gesagt? Oos, wenn ich richtig verstanden habe, ist der lokale Döner-Dealer bei dir. wenn du diese Podcast-Folge hörst, ich komme mit. Also wenn du rübergehst in die USA und deine wahnsinnig erfolgreiche Dönerkette dann da aufmachst, ich bin auf jeden Fall mit am Start und mache irgendwie, weiß ich nicht, Marketing oder irgendwie sowas und wir machen da ein richtig großes Ding raus. Die Standorte sind auf jeden Fall die, wo unsere Jungs an den Colleges irgendwie sitzen. Ihr müsst halt dann ein bisschen Werbung dafür machen. Das ist das Geile, das eint euch alle, den Döner kann man schon sagen, vermisst nahezu jeder.
Ja, es gibt ein paar Deutsche hier auch, die spielen jetzt nicht Football, aber ja. Die Holly zum Beispiel, sie läuft 200 Meter und ein Leo, vielleicht ist das der Name für euch, Leo Neugebauer,
ja.
Wir haben uns schon drüber unterhalten, also Döner wird auf jeden Fall sehr vermisst.
Ja, wenn du mal Lust hast, ne, und ihr sprecht miteinander, die sind herzlich eingeladen, weil ich hätte mal Bock, mit jemandem zu reden, der drüben an einem US-College ist, aber eben nicht im American Football, sondern vielleicht das Ganze so ein bisschen auch eine andere Perspektive zumindest dabei hat. Bei Leo Neugebauer weiß ich natürlich, dass er ein äußerst erfolgreicher Athlet in seiner Disziplin im Zehnkampf letzten Endes ist und auch international schon erfolgreich, aber ist ja ganz einfach nochmal eine völlig andere Perspektive auf das ganze College-System und so weiter und so fort, als ihr Jungs es möglicherweise mit American Football habt. Der Footballspieler geht ja zumindest in den Highschool- und College-Filmen und Serien, die wir hier so kennen, ist der Footballspieler ja der absolute Star am College, oder?
Ja, so sieht man das in den Filmen auch. Und da ist ein bisschen was dran, muss ich sagen. Also ja, besonders hier jetzt bei Texas, Arch Manning oder halt Michael Tenneth. Ja. Es sind beide Nummer 16, einer auf der Defense, einer auf der Offense. Und natürlich Manning wird wahrscheinlich mehreren Leuten ein Name sein, einfach wegen den Onkels. Die sind auf jeden Fall, die können auf dem Campus nicht rumlaufen, ohne irgendwie gehalten zu werden. Hey, können wir ein Foto machen, kannst du was unterschreiben? Und es ist schon witzig. Und ich muss sagen, ich bin in einer Position, wo Leute mich erkennen. Aber es ist nicht so wie bei Orange, wo da bin ich noch froh. Natürlich ist es was man sich gewünscht hat als Kind. Aber wirklich jede Sekunde angehalten zu werden, das ist ja verrückt.
Du kannst noch zwar erkannt, aber einigermaßen störungsfrei über den Campus laufen, ja?
Genau.
Alles gut. Wir haben ganz zu Beginn schon ein bisschen, wir haben über EA Sports, über College Football und so weiter ganz kurz auch gesprochen. Sag nochmal mit dem Satz, wie geil ist das, sich da selber und seine Teammates irgendwie spielen zu können? Wer bist du dann? Spielst du Arch Manning oder?
Also, als erstes muss ich sagen, ich mach mich als erstes immer rein. Also bei Ohio State, letzten Spiel, wo ich noch bei Ohio State war, da war Ty Lee Williams und Ty Hamilton waren die Starter. Und musste ich sofort einen von denen auswechseln und mich selber reintun. Also so fängt es schon mal an. Aber es ist einfach eine richtig geile Sache, weil, wie gesagt, vorhin, ich glaube, jeder junge Mann in Deutschland hatte zu einem Punkt schon mal gewünscht, professioneller Athlet zu sein. Sei es Fußball, Tennis, ist ja auch sehr beliebt in Deutschland, irgendwie sowas. Und für mich jetzt eben als Footballspieler in einem Videospiel drin zu sein, das ist ein richtig cooles Gefühl. Man kann sich selber spielen, seine eigenen Teamkollegen. Und natürlich, ich habe mit Ohio State letztes Jahr gespielt, dieses Jahr mit Texas. Und jedes Mal, wenn ich da mich selber spiele und mein eigenes Team spiele, was macht denn der? Das habe ich gar nicht geworfen. Die Interception, das ist nicht meine Schuld. Guckst mein Arch an. Hey, das ist deine Schuld wegen dem Spiel. Alles so und dran. Aber nee, all jokes aside, es ist einfach ein richtig geiles Gefühl, einfach selber zu spielen. Natürlich gibt's immer auch, sag mal, ein bisschen Stress innerlich, wenn man sich die Fotos anschaut. Weil wenn man mich anschaut im Spiel, sehe ich super dick aus. Ich will sagen, ich bin ein bisschen pummelig, aber ich bin jetzt auch nicht so dick, wie ich jetzt im Spiel aussehe. Das ist das einzige Beef, den ich da habe mit diesen Creators manchmal vom Spiel, aber auch auf einer witzigen Seite. Das sieht witzig aus.
Da, ich wollte gerade sagen, damit da kann man einen Haken hintermachen. Damit kann man ja einigermaßen leben. wenn's nur das ist, wir haben vorhin schon gesagt, mit dem Rating warst du ganz zufrieden, ist wahrscheinlich dann in der nächsten Edition noch mal ein bisschen besser. Damit kann man ja zufrieden sein. So ein Jugendtraum. Also ich glaube, jeder, ich weiß nicht, ich kenne das, ich hatte nie den realistischen Traum, das erreichen zu können. Aber das Erste, was du gemacht hast, wenn du, keine Ahnung, Madden, FIFA oder ich habe viel auch die NHL-Variante gespielt früher. Das Erste, was du ja machst, sobald es da die Möglichkeit gab, ist irgendwie so einen eigenen Spieler zu kreieren, der dann halt eben deinen Namen, deine Lieblingsnummer, was weiß ich nicht, irgendwie auf dem Rücken trägt. Weil es einfach cool ist, sich da irgendwie selber zu sehen. Und wie geil muss das sein, wenn du, auch wenn es ein bisschen pummeliger ist, aber wenn du da in echt quasi auf dem Bildschirm irgendwie rumflackerst, das ist schon schon crazy.
Das ist schon
absolut geil. Absolut. Wir kommen langsam zum Ende in unserer wieder mal recht langen Podcast-Folge. Sorry dafür, liebe Hörer, falls wir euch irgendwie gelangweilt haben, aber dann werdet ihr ja jetzt nicht mehr mit dabei. Mich hat es auf jeden Fall nicht gelangweilt, dir zuzuhören. Aber das Wichtige am Ende sind nochmal, du hast vorhin auch schon mal so ein bisschen gesagt, was wir haben ja viele junge Leute, die zu euch halt eben aufschauen. Und du hast ganz zu Beginn oder vorhin im Laufe auch gesagt, hier mit Alex Honig und so, wo wir darüber gesprochen haben, ey, das war dann schon jemand, wo man irgendwie dann auch so ein bisschen irgendwie ein Stück weit irgendwie hochgeguckt hat. Und jetzt bist du in der Rolle, dass diese jungen Menschen eben zu dir hochschauen. Gibt's deine Top 3 Ratschläge für jemanden, der gerade irgendwo in Deutschland Football spielt und sagt, ich hab's drauf, mindestens genauso zu gut zu werden wie Hero, was muss ich tun?
Also ich muss sagen, als erstes, wenn du irgendwie eine Chance hast, irgendwo hinzugehen, zu reisen, oder einfach dich irgendwo zu beweisen, nimm die Chance. Wir Deutschen, wir mögen es nicht so gerne, irgendwie einen Wechsel zu haben, irgendeinen Change zu haben. Also wie gesagt, den ganzen Move nach Amerika. Im Endeffekt musst du darauf eben hinaufbauen, dass du es schaffst, dich halt zu beweisen und alles drum und dran. Aber wenn du die Chance hast, musst du sie auf jeden Fall nehmen. Also wenn es nicht funktioniert, hast du eine richtig geile Erfahrung gemacht, ein geiles Austauschjahr, was auch immer. Wenn es klappt, dann dein Traum ist in greifbarer Nähe, weißt du? Und einfach für die ganzen anderen Leute, die einfach weiterhin trainieren wollen, die diese Ambitionen eben haben, einfach weiterhin trainieren. Man muss halt ein paar Sachen aufgeben, wie zum Beispiel, ich sage jetzt nicht, dass du komplett gar nicht trinken darfst oder so. Man darf immer noch Spaß haben, so ist es nicht. Aber es sind halt andere Ziele, die man hat. Du musst halt 5-mal die Woche halt trainieren gehen oder du kannst halt an einem Samstagabend mal nicht rausgehen, weil du am nächsten Tag ein Spiel hast oder halt Training oder einfach ambitioniert was anderes machen musst. Also es sind halt solche Sachen, die du halt aufgeben musst. Und ich würde nicht mal so sagen, dass du sie sacrificen musst, aber du musst halt in andere Sachen investieren mit deiner Zeit. Es ist sehr viel Zeit, die du da aufnimmst. Für die anderen Leute, die den Highschool-Weg nicht machen wollen, aber halt im College spielen wollen oder halt natürlich der IPP, International Pathway Program. Das sind alles Optionen hier draußen. Einfach uns anzuschreiben, das ist ganz einfach. Wir antworten auch. Also ich kann das für jeden beantworten hier. Ihr schreibt Marlin, ihr schreibt Alex, mir, Felix, Moritz. Wir werden euch alle antworten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Das kann natürlich in einer Stunde sein, aber in einem Tag. Aber wir werden auf jeden Fall antworten. Es ist ganz einfach. Aber einfach weiterhin träumen und seinen Zielen arbeiten.
Das möchte ich gerne so von Herzen unterschreiben. Wir haben ganz zu Beginn gedacht, als wir den Podcast gemacht haben, ey, die antworten uns ja gar nicht, weil die wissen ja gar nicht, wer sind wir überhaupt und da ist irgendein Spinner, der uns jetzt irgendwie anschreibt oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, das hatten wir bislang so gut wie nie, dass sich irgendjemand, also mal, ja, dauert mal länger. Ich glaube, wir haben auch irgendwie relativ ich sag mal, lange Antwortzeiten und so weiter irgendwie drin gehabt. Das ist aber auch okay, das ist auch immer von beiden Seiten, weil man eben auch einfach andere Dinge zu tun hat, aber ja, nutzt diese Gelegenheit, wenn ihr das schon so offeriert bekommt und fragt einfach nach, wenn ihr irgendwo einen Tipp, einen Trick, weiß ich nicht, irgendeine Connection oder sonst irgendwas braucht, dann ist es schön, natürlich Leute zu haben, die so ein bisschen diesen Weg halt letztendlich einfach schon gegangen sind. Hast du eigentlich ein Lieblingsteam in der NFL?
Ich habe wirklich kein Lieblingsteam für mich selber. Ich supporte einfach nur meine alten Teamkollegen. Also viele sind eben bei den Houston Texans. Ich hab in Kalifornien gewohnt. Ich habe einen Kollegen, der spielt bei den Rams. Also so ist es nicht, aber ich supporte eigentlich nur meine Teammates. Ich persönlich, wir haben vorhin schon drüber geredet, wäre gerne in einem Staat, wo die Einkommensteuer nicht so hoch wäre, weil man in der NFL zahlt man verschiedene Steuern. Man zahlt nämlich keine deutschen Steuern oder halt normalen, man nennt es Dog Tax, also halt eigentlich, wie sagt man, reisende Steuer, weil je nachdem, in welchem Ort man spielt, man kriegt nämlich für jeden Spiel, kriegt man einen Check, also ein, wie sagt man, sein Geld für jedes Spiel. Je nachdem, in welchem Staat man eben spielt, wird man eben auch versteuert. In Kalifornien Einkommensteuer ist 13%, in Texas zum Beispiel ist es 0. Zum Beispiel spart man sich da schon mal 13%. Natürlich sind andere Sachen, die dann höher sind, wie Grundwertsteuer oder Property Tax oder wie man es nennt, auf Deutsch, sind dann höher hier in Texas als in Kalifornien, aber im Sinne Einkommensteuer.
Also, was haben wir? Cowboys, Texans sind ganz oben mit dabei in Florida, ja. Dolphins Jacksonville dann letzten Endes auch.
Also Titans und Raiders.
Schon spannend. Davon ab gibt's sowas wie mal unabhängig von der Mannschaft, gibt's ein Team, wo du gerade besonders interessiert hängst. Du hast das mit den Teammates, habe ich verstanden. Aber wo du sagst, ey, die spielen irgendwie die spielen guten Ball oder da gefällt mir die da gefällt mir die D-Line oder irgendwie sowas, oder da ist mein großes Vorbild, keine Ahnung wer. Hast du ein Vorbild?
Ich würde nicht sagen, dass ich ein Vorbild so habe. Ich schaue mir gerne andere College-Spieler an, wo sie jetzt sind. Ich muss sagen, ich bewundere Leute wie Mason Graham, einfach weil ich gegen ihn gespielt habe in der Highschool, in College und einfach wo er jetzt ist. Und auch wenn wir in demselben Alter sind, ich bewundere ihn trotzdem sehr. Aber ich persönlich, ich finde die Eagles sehr, sehr cool und die Broncos. Einfach im Moment, Broncos sind gerade dabei, auf dem Weg, die NFL-Sack zu brechen, Sack-Record zu brechen. Und einfach die Eagles, ich habe gegen ein paar von den Leuten gespielt, Jalen Carter, Jordan Davis, solche Sachen. Das sind halt dann so, ich kenne halt Jordan Davis auch von meinem Recruiting-Visit in 2021.
Ja.
Und solche Leute und einfach wie die Defense dort spielt in Philadelphia, das ist einfach super. Finde ich total geil.
Gibt's einen Spieler, gegen den du gerne mal spielen würdest?
Gegen den ich gerne mal spielen würde.
Oder ein Quarterback, den du unbedingt mal sacken wollen würdest?
Also sacken? Natürlich würde man gerne mal so einen Josh Allen. Ich persönlich, ich finde einer der most underrated Quarterbacks right now und Lamar Jackson auch. Einfach, das sind dann Future Hall of Fame, sage ich euch jetzt schon. Future Hall of Fame.
Ja.
Solche Leute, ich weiß nicht. Patrick Mahomes wäre schon cool, auch ich persönlich, ich weiß nicht über Football, aber ich finde das ein bisschen overrated, aber ich finde Josh Allen richtig cool. Ich würde ihn gerne sagen. Ich finde, er ist einer der besten Leute. Das ist mein Kinderkalender, by the way, der gerade fast runtergefallen wäre.
Gott.
Meine Mutter hat mir den geschickt.
ja, sehr schön.
Aber ja, Josh Allen für mich selber.
Das logge ich gerne so ein, kann ich nachvollziehen. Also schon Quarterbacks, die sich eher ein bisschen auch bewegen können, wobei bei Patrick Mahomes sie das Bewegen auch manchmal außerordentlich merkwürdig aber der hat häufig dann irgendwie Erfolg, ne, und bringt irgendwie dann halt doch einen Ball an, wo dich wahrscheinlich jeder Jugendcoach vom Platz jagen würde, wenn du den irgendwie wirfst, ne? Aber es ist faszinierend. Also ich mag ja durchaus die Chiefs und ich glaube schon, dass er natürlich irgendwie zu den besten Quarterbacks gehört. Ich mag noch ein Stückchen mehr Lamar Jackson, weil ich ich finde es einfach crazy. Aber ja, würde ich dir gönnen, wenn du dazu in Zukunft die Gelegenheit irgendwie bekommen solltest, einem dieser Jungs mal ganz, ganz nah zu kommen auf dem Platz und ein bisschen zu Boden zu werfen. Ist einem das manchmal auch unangenehm? Also körperlich ist das ja eher, da läuft so eine Dampflok auf so ein Stoppschild zu, sag ich jetzt mal.
Ja, also kann man das vergleichen. Das unangenehmste Gefühl auf dem Footballfeld ist wahrscheinlich, wenn man einen Fumble aufheben will. Und du auf dem Ball drauf fliegst und jeder auf sie drauf springt. Das ist das unangenehme Gefühl.
Okay.
Boah, also jetzt schon. Ansonsten, ich meine, so ein Tackle, da fühlt man sich immer sehr, sehr gut. Da ist sehr viel Adrenalin drin. Man fühlt kaum was. Während man spielt im Allgemeinen, fühlt man kaum was. Zum Beispiel, ich habe mir einen Finger ausgekugelt hier dreimal. Habe ich kaum gespürt, als es passiert ist. Aber so, wenn man auf den Ball drauf liegt.
Du hast vorhin auch gesagt, Syndesmoseband hast du gerissen und hast irgendwie weiter gespielt.
Ja.
Ich hatte das auch. Als junger Mann habe ich mir das Syndesmoseband gerissen. Zeitgleich mit Mario Basler, wer ihn als Fußballspieler noch kennt. Also bei mir war es so, ich konnte mich irgendwie, weiß ich nicht, 2 oder 3 Monate kaum fortbewegen, sage ich jetzt einfach mal. Mario Basler hat irgendwie, ich glaube, 4 Wochen später wieder Fußball-Bundesliga mit den Bayern gespielt. Und du sagst auch, du stehst im nächsten Spiel auf dem Platz crazy. Ja, crazy.
Das war auf jeden Fall schwieriger nach der Operation als vor der Operation.
Ja.
Besonders ich als schwerer Mann, ich hatte nämlich meine Schraube da drin.
Ja.
Wenn ich da einmal richtig drauf drehe, dann ist die Schraube auch gebrochen oder gebogen.
Ja.
Das war das Schwierige bei mir, deswegen war ich auf Crunches für so lange, konnte kaum was machen danach der Operation, aber vor der Operation war es so ein bisschen schmerzhaft. Es war noch okay, fand ich, aber ja.
Ja. Ich hatte mich gewundert, weil der Fuß war plötzlich so, der hing so hoffnungslos, der hing so hoffnungslos darum, auf dem Fußballplatz ist es passiert. Ja, genau. Also insofern, das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, ich hätte irgendwie nicht ein paar Tage später auf dem Feld stehen können. Ganz zum Schluss, der Abschluss in jeder unserer Podcast-Folge ist bei uns einmal der Blick in die Glaskugel. Und jetzt wird's ja naheliegen bei dir irgendwie zu gucken, weiß ich nicht, ob es jetzt nächstes Jahr der Draft in Pittsburgh ist oder wo ist denn der 2027? Weiß ich gerade gar nicht. Ist auch egal. Wo auch immer. Und es wäre jetzt naheliegend, dazu zu fragen, mache ich aber gar nicht, weil das gucken wir jetzt einfach mal mit großem Respekt und verfolgen, wie du dich entscheidest und wo dann für dich der Weg hingehen wird. Ich bin mir sicher, so oder so, du wirst einer der nächsten Deutschen sein, die halt eben dieses Tor zur NFL durchschreiten werden. Wer jetzt am Ende zuerst, muss man dann gucken. Also wir haben über Marlin Klein schon gesprochen, das ist auch ein Kandidat, der je nachdem, wie so ein Draft auch verläuft, vielleicht auch sehr früh gepickt werden könnte. Das könnte ein spannendes Rennen werden. Sind wir ganz gespannt drauf. Aber ich möchte ein bisschen weiter noch in die Glaskugel werfen. Und zwar auf den Moment, was machen wir denn? Vier Jahre nach deinem Draft, also wo du sozusagen so ein bisschen auch frei auf dem Markt quasi irgendwie bist, gibt's Dinge, die du gerne über dich, wenn eine deutsche Zeitung oder ein deutsches Fernsehmagazin über dich einen Beitrag machen würde, dann gibt's Dinge, die du darin gerne von dir hören oder lesen möchtest?
Also ich persönlich würde sagen, dass Leute wissen, wie ich zu allem gekommen bin. Also der ganze Prozess, dieser Trusted Process und einfach die Möglichkeit, dass die Möglichkeit da draußen ist. Und ich bin mir sicher, alle anderen Deutschen fühlen sich genau gleich dabei, einfach anderen Leuten die Hoffnung zu geben, dass es eben möglich ist. Weil wir dachten da auch am Anfang, okay, wie war es das jetzt wirklich mit dem Potenzial und alles drum und dran und was da möglich ist. Aber ganz ehrlich, es ist alles möglich, solange man fest daran glaubt und die Arbeit reinsteckt und wirklich ambitioniert daran bleibt. Einfach halt die ganze Story dahinter. Und ich meine, wie gesagt, jeder musste irgendwelche Sacrifices machen, um eben hier zu sein heutzutage. Marlin, lass es Alex sein, Terry, ja. Isa oder Linus, das ist egal. Also jeder musste irgendwelche Sacrifices machen, aber es ist halt trotzdem möglich. Und ja, im Endeffekt, wenn wir es machen können, warum nicht du?
Perfektes Schlusswort für diese Folge. Ich wünsche mir sehr, dass wir das tatsächlich in den Medien von dir lesen und hören werden in den nächsten Jahren. Ich freue mich sehr auf den NFL-Draft, ganz gleich, welcher das dann ist, ob es der kommende oder danach der NFL-Draft ist. Ich bin mir sehr, sehr sicher, das wird auf jeden Fall ein Draft sein, wo wir die deutschen Namen nicht erst nach dem Draft lesen, was trotzdem immer noch eine sehr, sehr respektvolle Geschichte ist, wenn jemand auch als undrafted Free Agent in die NFL kommt. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, das wird dann zu diesem Zeitpunkt früher sein. Unsere Daumen sind gedrückt. Ganz viel Liebe geht raus nach Texas. Wir müssen ein bisschen unparteiisch sein beim Bowl Game, weil auf der anderen Seite ja auch zwei deutsche Jungs stehen, haben wir darüber gesprochen. Wünschen wir uns ein geiles Spiel und hoffentlich, weiß ich nicht, ein Touchdown von Marlin und auf der Defense-Seite ein paar gute Aktionen. Und dann passt das, glaube ich, für uns alle. Ich drücke dir den Daumen für den Sack gegen, weiß ich nicht, spielt er dann Bryce Underwood oder weiß ich gar nicht.
Das ist die große Frage. Ich hoffe, er spielt. Ich hoffe, es wird gut, aber die haben auch einen guten Backup Davis. Das ist auch ein sehr guter Spieler.
Davon gehe ich aus. Gucken wir mal, was da in Michigan überhaupt die nächsten Wochen irgendwie passiert. Das geht ja auch nicht ganz irgendwie an einem Spieler, glaube ich, auch vorbei. Der ganze Trubel, der da irgendwie ist. Aber das soll nicht Thema von uns hier heute sein. Hero, ich bedanke mich sehr, 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 sehr aufrichtig bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es jetzt zu einer sehr langen Folge letzten Endes gemacht, aber ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt, mir hat sehr, sehr Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dich ein bisschen kennenlernen zu dürfen, ja.
Ja, vielen Dank. Mir hat auch super Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mich hier raufgeholt hast und für die Möglichkeit, einfach allgemein meine Story zu sharen, meinen Weg. Und ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt und hoffentlich gibt's in vielleicht ein Jahr, vielleicht in 3 Jahren ein neues Update. Nicht nur über mich, vielleicht Marlin und allen anderen Deutschen hier.
Das Update, können wir den Handschlag drauf geben. Das Update hätte ich auf jeden Fall gern, wenn es in den NFL-Draft geht. Weil dann würden wir dich nämlich auch sehr gerne ein bisschen begleiten auf dem Weg, im Sinne von, wie bereitet man sich eigentlich auf so einen NFL-Draft halt letzten Endes vor. Das ist ja alles auch nochmal ein bisschen besonders, unabhängig von Combine, Pro Day und was weiß ich nicht alles. Was es da irgendwie gibt, das wäre auf jeden Fall super, super spannend. Ich freue mich drauf, von dir zu hören und ansonsten nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und bis die Tage. Genau, lass uns im Kontakt bleiben. Melde dich gern, wenn du von deiner Seite aus was Spannendes zu sharen hast. Wir teilen das immer sehr, sehr gern.
Marvin, vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Das war Footballschland. Danke fürs Zuhören. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu liken und unseren Kanal zu abonnieren.
Football Made in Germany ist ein Projekt, in das wir nicht nur viel Liebe und Fleiß stecken. Wenn du uns helfen magst, die Kosten hierfür etwas zu minimieren, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung auf Patreon. Den Link hierzu findest du wie immer in den Shownotes. Mit 1 Euro kannst du schon helfen und sicherst dir zudem Zugriff auf Pre-Releases oder Live-Podcasts, bekommst exklusive Einblicke und weitere Goodies.
Footballstand lebt von seinen Gästen. Wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf den Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest oder sonst irgendwas Geiles rund um American Football machst, melde dich bei uns per X oder Instagram.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.